packen trotzdem an. Meine Musiker, die waren heute da und irgendwo sind sie noch vielleicht unterwegs. Also wir wollen anfangen. Trotzdem, lass uns aufstehen und lass uns einfach ins Gebet gehen und lass uns einfach in sein Tor mit einem dankbaren Herzen kommen. Dass Jesus sprach den Lobgesang. Beim Abendmahl hat Jesus den Lobgesang gesprochen. Okay, jetzt kommen die Herrschaften. Okay, danke, danke, danke. Ich habe gedacht, ich muss meinen Lobgesang schon sprechen. Okay, Lob und Dank. Vater, ich danke dir, dass wir auch heute Abend wieder hier sein dürfen und beginnen dürfen in Jesu Namen. Wir wollen einfach Jesus preisen, Jesus groß machen. Herr, und wir möchten dich zu Nummer 1 machen in unserem Leben, auch heute an diesem Tag. Segne uns, stärke uns. Herr, du bist ein Gott, der uns stärkt in jeder Situation. Und von dir geht Kraft aus. Wer dich berührt, Herr Jesus, wer mit dir in Kontakt kommt, der wird gesegnet. Ich danke dir für den Segen, den du auch heute Abend in dieser Stunde uns vorbereitet hast. Ich danke dir für den heutigen Nachmittag, für die Frauen. Herr, du warst hier und du hast sie gesegnet. Und Herr, wir erwarten wieder ganz neu. Jeder Augenblick Neues. Was Lebendiges, und wir lassen uns jetzt füllen vom Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm in unsere Mitte. Amen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass wir uns jetzt an dir festhalten dürfen, dass wir dich berühren dürfen, dass wir dich ergreifen, dass wir dich erfassen dürfen. Mächtiger Gott, wir wollen dir begegnen heute Abend. Herr, alles, was hindert, alles, was blockiert, nimm alles zur Seite und bring uns zu Jesus und zum Heiligen Geist näher. Vater, ziehe du uns in deinem Thronsaal heute Abend hinein. Ich danke dir und wir bleiben an deiner Hand und der Segen Gottes möge mit uns sein. Amen. Amen. Gott segne jeden Einzelnen. Lasst uns Platz nehmen. Wir erwarten Gott, eine Stärkung von ihm, eine Begegnung von ihm. Ich denke, auch heute Abend oder heute Nachmittag, Leute, sind schon gesegnet worden im Frauentag. Die Schwestern, jetzt müssen auch die Brüder noch mitgesegnet werden. Oder wir wollen dieses Feedback einfach miterleben und miterfahren, die Gnade Gottes. So, mein Thema heute ist, Gott stärkt dich in Zeiten der Not. Du kriegst von Gott nicht Kraft im Voraus. Es wäre so schön, wenn ich so für die nächsten 1000 Jahre vollpumpen könnte, mich mit der Herrlichkeit Gottes. Nein, Gott gibt immer just in time. Immer gerade in dem Moment, wo du brauchst. Nicht, wenn du jetzt denkst, jetzt ich muss mich vorbereiten auf das, was kommt. Nein, es wird euch gegeben im richtigen Moment, gerade wenn es nötig ist. Also Gott ist ein moderner, fortschrittlicher Wirtschaftsmanager, der alles just in time anliefert, gerade wenn es gebraucht wird. So, das ist mein Thema. Gott stärkt dich in Zeiten der Not, wenn du ihn brauchst. Zuerst möchte ich dich noch herzlich einladen für morgen. Morgen habe ich ein gutes Thema, ist Fortsetzung von heute Abend eigentlich. Mach aus schlechten Zeiten gute Zeiten. Mach aus schlechten Zeiten gute Zeiten. Mach aus deinen Problemen Herrlichkeiten. Und ich könnte also alles das Negative nehmen. Und wir müssen lernen, das Negative zu nehmen. Du brauchst das Negative, um das Positive zu entwickeln. Du brauchst eine schwarze Wand, damit du was projizieren kannst, oder eine Wand, oder wo du etwas reflektieren kannst. Mach aus schlechten Zeiten gute Zeiten. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Hadere nicht mit Gott, schimpf nicht auf Gott, reg dich nicht auf, sondern sag Danke für alles und du wirst sehen, dass du alles vergoldest und alles verwandelst und etwas vermehrst. Mach also aus schlechten Zeiten gute Zeiten. Morgen ist das Thema. Kannst auch diese Predigt im Internet nachhören, falls du nicht hier kommen kannst. Dann am Mittwoch. Wir haben auch ein gutes Thema. Lebe nur nach den Anweisungen Gottes. Was er euch sagt, das tut. Nicht mehr und nicht weniger. Wasser in Wein wurde verwandelt. Das war das Erste, was Jesus getan hat nach dem Johannesevangelium. Und die Maria sagte, was er euch sagt, das tut. Und das möchten wir lernen. Genau auf die Anweisungen Gottes achten. Wenn du auf die Anweisungen Gottes achtest, wirst du perfekt dein Leben managen können. Am Freitag nächste Woche ist das Thema, vergeude dein Leben nicht mit deinen Problemen. So viele Menschen verschwenden so viel von ihrem wertvollen Zeit mit wertlosen Dingen. Vergeude deine teure Zeit, vergeude dein Leben nicht mit Problemen. Wenn du ständig über Probleme redest, während ich so faste und mit Gott redete, hat Gott gesagt, hör mal, mein Kind, ich bin nicht an deine Probleme interessiert. Ich war erschrocken, als Gott zu mir sagte, als ich so ein paar Leute anrief und Probleme Gott vorbringen wollte, dann hat Gott zu mir gesagt, hör auf, bring mich nicht ihre Probleme. Die sollen ihre Probleme stehen lassen, wo sie sind. Ich will die Leute behandeln. Und wenn ich die Leute behandle, wenn ich den Patienten heile, wenn ich den Menschen wiederherstelle, dann lösen sich die Probleme von selbst.
Das große Problem ist, die Menschen sind nicht reif. Was nützt es, wenn der liebe Gott dir deine Probleme löst und du kannst mit diesen gelösten Problemen nicht umgehen? Also zuerst einmal wirst du als Problem gelöst bei Gott. Der verlorene Sohn muss nach Hause kommen, eingekleidet werden und dann haben sie alle anderen Probleme von selbst gelöst. Dann hast du genug Brot und genug Schnitzel und genug das und genug jenes. So, also vergeude dein Leben nicht mit deinen Problemen. Und nächsten Samstag, Gott befreit dich aus den menschlichen Schlingen. Der Teufel ist ein Fallensteller und versucht dich immer wieder zu Fall zu bringen. Aber Gott will dich von diesen Fallen, die der Teufel so dir stellt, bist kaum bekehrt und schon mit deiner Mitgliedskarte, bitte könnten Sie nicht bei uns Mitglied werden, wollen Sie das nicht? Und schon wirst du angeworben oder abgeworben und ich weiß dann noch was Besseres. Weißt du, Gott hat dich in eine Familie reingebracht, in eine Gemeinde reingebracht und da wirst du schon von der Gemeinde abgeworben. Das sind diese Fallen. Oder dann kommen andere Dinge, dann kommen die Sorgen und da wird alles weggepickt, was Gott in dein Herz gesät hat und dann beschäftigt dich mit Problemen, siehst nur noch die Schwierigkeiten und schon alles futsch. Also, pass auf deine Schlingen, befrei dich von den menschlichen Schlingen, dass du auf Menschen schaust, guck mal, der kann, was, wie weit der schon ist, ich bin nur so ein kleiner Zwerg. Weißt du, Gott gebraucht auch Zwerge. Oh, für Gott sind Zwerge wichtig. Und das, was nichts ist, hat sich Gott erwählt. Also, wir werden so schnell manipuliert, wir sind so verführbar, so, wir werden schnell überredet zu irgendwas. Also, befrei dich. Und dann am 1. Januar, nein, das 31, warte mal, das geht ja noch weiter. Okay, Sonntag. Mach aus schlechten Zeiten, vergeude dein Leben nicht mit deinen Problemen. Und dann am 31., weil ich hier den 31. nicht mehr habe oder ich nicht mehr finde auf meinen Zetteln. Erst 31. Ja, am Sonntag. Von, da habe ich eine tolle Predigt mit dem Obama. Mit dem habe ich mich angelegt. Nein, tatsächlich. Und dann, da geht es ja weiter hier. Da geht es weiter hier. Also, ohne Deborah kann Barak nicht gewinnen. Steht auf dem neuen Zettel, auf dem Rundbrief, steht drauf, also ohne Deborah kann Barak nicht gewinnen. Die ganzen Politiker, oder wie sie auch alle heißen, ohne Deborahs können sie nicht gewinnen. Die sind machtlos. Diese Baraks, wie, wer das auch immer ist, braucht Menschen, die hinter ihnen stehen, die für sie beten. Und das ist so wichtig, dass auch die Menschen, ob sie von Gott sind oder nicht von Gott sind, wir sollten sie alle im Gebet tragen. Sie sind alle von Gott. Gott, also gibt immer die Regierung, die das Volk verdient oder nicht verdient, aber wir können als Kinder Gottes beten für die Obrigkeit. Also ohne Deborah ist Barak machtlos. Also das als Ergänzung. Okay, nur soweit. Gott stärkt dich in Zeiten der Not. Herr, segne, stärke jeden Einzelnen von uns heute und begegne uns und berühre uns. Bevor ich noch auf das Thema eingehe, noch vom 15. bis 22. Februar habe ich Tage der Heilung, da hört meine Fastenzeit auf, da sind 40 Tage Fasten rum. Und Gott hat mir gezeigt oder gesagt, also er will gerade, wenn wir fasten und beten, Tage der Gnade, Tage der Heilung und Tage des Segens schenken. Und ich habe mir die Tage des Segens rausgepickt, die Tage der Heilung, das ist mittendrin und habe einfach von Gott rausgefunden, Gott will Menschen berühren. Wenn wir beten und fasten, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Und ich erwarte etwas von Gott. Und in der Gemeinde sind auch einige, die mitbeten und mitfasten. So, Gott wird uns Kraft schenken, dass wir starke Versammlungen haben werden. Vom 15. bis 22. jeden Abend. Da sind nur ein paar Tage, die dazwischen eingeschoben worden sind. Also, wir sind ja eine sehr gläubige Gemeinde, eine sehr fromme Gemeinde, eine sehr geistliche Gemeinde. Ja, weißt du, wir haben Mittwochsgottesdienst, wir haben Freitaggottesdienst, wir haben Samstaggottesdienst, wir haben Sonntaggottesdienst, also da kommt es auf ein paar Tage auch nicht mehr drauf an. Und wir haben den Herrn. Und es geht nicht auf der Leistung, sondern wir geben Menschen eine Möglichkeit, einfach Gott zu begegnen. Und was die Menschen draus machen, das ist dann ihr Problem. Wir geben aber die Möglichkeit, Menschen Gott zu suchen und bieten Tage der Heilung an. So, Gott stärkt uns. Gerade in dieser Krisenzeit, in der wo die Engpässe da sind, können wir einfach bitten und wo Probleme da sind, wie in der Apostelgeschichte, die Jünger sind ausgepeitscht worden, die sind bedroht worden, man hat ihnen verboten, redet nicht mehr im Namen Jesu. Der Teufel hat was gegen den Namen Jesu. Du kannst über Gott reden, Allah reden, Buddha reden, Mohammed reden, aber du darfst über den Namen Jesus nicht reden. Das ist für den Teufel ein rotes Tuch, auch für die Juden. Und du darfst also diesen Namen nicht erwähnen, sonst gehen wir weg. sonst wollen wir mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Sie wurden bedroht und dann kommen sie nach Hause in ihre Gebetsstunde. Und es ist gut, dass du so ein Zuhause hast, dass du so einen Kreis hast, so eine kleine Gruppe hast oder was du auch immer hast, wo du kommst nach Hause und sie betet. Und weißt du, was die Apostel gebetet haben? Herr, streck deine Hand aus, lass Zeichen und Wunder geschehen. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Mitten in der Bedrohung, mitten in der Krise, mitten in der Auspeitschung, mitten in wo alles gegen sie spricht, wo der Wind sehr stark ihnen ins Gesicht bläst. Vater, gib uns Kraft. Und am nächsten Tag stehen sie wieder auf dem Marktplatz und predigen. Gott stärkt uns in Zeiten der Bedrohung. Je größer deine Probleme sind, desto größer ist deine Kraft, die du von Gott bekommst. Je größer der Widerstand ist, der in deinem Leben dir entgegengestellt wird, desto größer ist die Herrlichkeit Gottes. Gott lässt Nöte kommen. Jetzt sagt keiner natürlich Amen. Weil keiner will Nöte haben, ich auch nicht. Aber Nöte kommen ungebeten, das ist wie Ungeziefer. Die kommen von selbst. Nöte, und ich habe gesagt, Herr, was sind Nöte? Und dann sagte der Herr zu mir, Nöte ist meine Arbeitszeit. Hier bin ich aktiv. Nöte sind bei Gott Zulassungen, die er zugelassen hat für dich in deinem Leben, damit Gott was zu tun hat. Wenn du keine Nöte hättest, wäre Gott heute Abend arbeitslos. Du würdest auch nicht beten, würdest nicht in Versammlungen gehen und so weiter. Nöte sind der Wille Gottes für dein und mein Leben. Da werden Dinge geknackt, da werden Segnungen erfahren. Du erfährst nur die Wunder Gottes, wenn du Nöte hast. Ein Gesunder kann nie geheilt werden. Die Kranken brauchen den Arzt. Die Schwachen brauchen Hilfe. Die Armen brauchen Segen. Also ein Reicher kann nie gesegnet werden, der hat ja alles, was er braucht. Aber so ein armer Bettler, der ist für jeden Euro dankbar. Gott wird erst aktiv, wenn seine Kinder in Not sind. Und wenn er sieht, dass seine Kinder in Not sind. Immer wenn seine Kinder in Not sind, schreien sie. Zuerst schreien sie nicht. Ich weiß nicht, ich habe ja 4 Kinder gehabt. Ich weiß, wie das ist. Das erste Kind war ja furchtbar. Dann haben wir mit meiner Frau abwechselnd gemacht. Ich habe ein Patent erfunden. Für mich persönlich natürlich nicht angemeldet, niemand gesagt. Aber meinen Kindern weitergegeben. So, und bei wem die Flasche stand, der war in der Nacht dran, wenn so die Kinder schrien. Und sobald, dann musst du nur das Bettchen ein bisschen schütteln beim ersten Kind, das später haben wir gelernt, durchschreien lassen mal und dann sind sie ruhig, aber am Anfang denkst du, das Kind stirbt und wirst aufgeregt und nervös. Dann habe ich ein Patent entwickelt. Ich habe von meinem Bett einen Strick genommen und wenn mein Kind schrie, ich bin nicht aus dem Bett gestiegen, habe ich einfach bis am Strick gezogen. Das Bett hat gewackelt und das Kind war wieder ruhig. Also erfinderisch, Liebe macht erfinderisch. Aber da habe ich eines gelernt, wenn die Kinder schreien, sind die Eltern nervös. Und so, du bist ein Kind Gottes, wenn du schreist, Papa, Mama und wenn du anfängst zu heulen, was ist Kind, was fehlt dir, was brauchst du? Oft brauchst du vielleicht gar nichts, du brauchst nur die Gegenwart des Vaters oder der Mutter. Aber so ein bisschen Bewegung brauchst du, dass du weißt, ich bin nicht allein, ich bin nicht ausgesetzt oder kein Findling. So, immer wenn Kinder Gottes geschrien haben, hat Gott gehandelt. Lies mal von den Israeliten. Immer wenn die geschrien haben und die Kinder Israel schrien, oh, wir haben kein Brot, wir haben kein Wasser, oh, wir sind schutzlos, die Schlangen sind da, sie schrien zum Herrn. Und immer wenn sie zum Herrn schrien, hat Gott immer eine Segnung erfunden für sie und eine Lösung gefunden. Ob sie es verdient haben oder nicht verdient haben, Gott hat es ihnen gegeben. Und die Segnungen waren immer die Reaktionen Gottes auf ihr Schreien. Warum wir heute zu wenig von Gott erleben. Geschwister, es tut mir leid, das zu sagen, wir schreien zu wenig. Wir liegen nicht mehr auf unser Angesicht. Herr, ich lasse dich nicht, bis du mich nicht segnest. Wir haben hier eine Schwester in unserer Gemeinde, ich nenne keinen Namen, einige kennen es, einige kennen sie nicht, das ist auch nicht wichtig. Die war so in Not und ich habe in der Kirche drüben was abends spät noch erledigen müssen. Was macht sie? Sie liegt auf dem Boden, verheult und habe ich gedacht, ihr bist eingesperrt worden? Nein, nein, ich bin hier geblieben, ich will Gott suchen und ich gehe nicht aus der Kirche heraus, bis Gott nicht mir eine Lösung gegeben hat. Und sie ist einen Tag und noch länger wahrscheinlich hier drin geblieben, sich nicht befreien lassen, sondern sie wollte vor Gott so lange liegen, bis das Wunder passiert. Geschwister, wir müssen wieder lernen, so lange vor Gott zu liegen, so lange vor Gott zu schreien, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir, nichts mehr hilft mir, Herr, hilf mir. Und in dem Moment wird Gott reagieren. Ist dir dein Problem wirklich eine Not für dich? Für die meisten Leute heutzutage ist das unser Problem gar keine große Not. Ach, da gibt es einen Rechtsanwalt, da gibt es eine Erste Hilfe, da gibt es Notarzt, da gibt es irgendwie einen guten Onkel in Amerika oder da könnte ich doch vielleicht noch was erben und so weiter. Wir sind noch nicht in solch einer aussichtslosen Lage, dass wir so richtig schreien. Wenn dir das Wasser bis hier steht, dann wirst du nicht sagen, lieber Heiland, hilf du mir, könntest du mir nicht helfen. Dann brüllst du aus vollstem Herzen. Hast du schon so gebrüllt zum Herrn, so zum Herrn geschrien, dass das Wunder kommen kann? Als die Kinder Israels schrien, hat Gott immer gehandelt. Also, das ist die Zeit, wo Gott begegnet. Und sie kamen zurück und sie erhoben ihre Stimme. Die haben da nicht leise geflüstert, oh lieber Heiland, guck mal, Petrus hat Peitschenhiebe bekommen, Johannes hat Peitschenhiebe bekommen. Sie schrien zum Herrn, Herr, lass das nicht zu. Es reicht, es ist genug. Herr, guck mal, wie diese Feinde drohen und schau ihr drohen und schau ihre Verbote und schau, was die alles gegen uns machen. Sie schrien zum Herrn. Vielleicht nicht gerade, dass ein Erdbeben passiert, aber da passiert etwas. Du bekommst den Geist der Kühnheit. Du wirst zuerst verändert. Bevor die Probleme sich verändern in deiner Umgebung, wirst du zuerst mal erschüttert. Wirst du zuerst einmal bewegt. Bekommst du zuerst mal Boden unter die Füße. So. Erst wenn wir die Nöte haben und wenn uns das bis hier reicht, dann kommen wir in die Werkstatt Gottes, auf dem Operationstisch, werden behandelt und dann beginnt Gott uns zu dienen. Du gehst auch erst zum Arzt, wenn du krank bist, oder nicht? Also ich zumindest. Wenn ich Schmerzen habe und wenn meine ganzen Kurchen und Teechen und alles nichts mehr hilft, dann, Herr Doktor, helfen Sie mir. Wir schreien viel zu wenig, wir gehen viel zu wenig zum himmlischen Arzt. Wir rufen ihn oft gar nicht. Wir denken, na, das kann ich machen, das kann der Pastor machen, das können die paar Älteste machen. Du sollst zum Herrn schreien. Das ist also wie Wunder in deinem Leben passieren. Schrei zu dem Herrn, rufe mich an in der Not, heißt es, und ich will dich erretten. In deiner Not. Deine Not muss zur Not werden. Die Welt ist so in eine Lethargie verfallen, vor allem auch Christen. Weißt du, die stehen da, wir können sowieso nichts machen. Es ist alles Antichrist, wir sind in der Endzeit, wir sind alle in der Inflation. Wir können nichts machen. Ich sag dir, wenn wir anfangen zu schreien, es werden Zeichen und Wunder geschehen. Wenn du wie Elia deine Füße zwischen den Kopfen, deinen Kopf zwischen den Knien nimmst, dann wird wieder regnen, dann wird wieder die Dürre vorbeigehen. Und da kommst du wieder aus den Engpässen raus. Kein Land in Sicht, also alles aussichtslos. Du kannst verzweifeln und du hast die Wahl, entweder zu verzweifeln oder zum Herrn zu schreien. Christoph Kolumbus, bevor er die neue Welt, Amerika, entdeckte, und er hat es berechnet, er hat es genau berechnet, er sagt, es muss den Seeweg nach Indien, dort hinten gehen. Natürlich, er fuhr los, wusste nicht, wohin er hinfährt, und er kam dort an, wusste nicht, wo er war, das ist alles egal. Aber auf jeden Fall, es muss der Weg die Richtung sein, die Erde ist eine Kugel, und wenn ich geradeaus fahre, muss ich also nach Indien kommen. Er fuhr los, und der Weg dauerte länger, als er berechnet hatte. Die Überfahrt war viel, viel zu lang, Leute bekamen schon auf dem Schiff Skorbut. Und die Verzweifelten, die Leute fingen an zu meutern auf dem Boot. Die Soldaten, lass uns umkehren, lass uns wieder zurück nach Spanien. Dort haben wir wenigstens noch Sauerkraut gehabt und frisches Wasser und so weiter. Hier, Windstille, läuft nichts und dergleichen. Die Verzweifelten und plötzlich passierte etwas. Obwohl Kolumbus alles genau berechnet hatte, kam nichts. Plötzlich ist ein grünes Blatt im Wasser. Sehen Sie. Und plötzlich schreit die Mannschaft, ein grünes Blatt im Wasser. Und das hat den Leuten Hoffnung gegeben, grünes Blatt im Wasser. Warum? Sie sind in der Mündung von Amazonas hineingeraten. Und da wurde ein grünes Blatt. Und ein paar Tage später sehen sie ein paar Vögel am Himmel. Und sie wussten, also hier muss Land nicht weit weg sein. Hier sind wir nicht mehr weit weg von unserem gelobten Indien damals. Aber das war nicht Indien, sondern Amerika, was sie entdeckt haben. Weißt du, du brauchst so kleine Lichtblicke, so ein Blättchen im Wasser. Ein Blatt, also das kommt bestimmt aus dem Paradies. Ein Blatt, eine Verheißung Gottes. Weißt du, du hast genau berechnet, du weißt vom Wort Gottes alles exakt und du verzweifelst. Und Gott will dich in dieser Situation stärken, wo du verzweifelst, er will dir so einen kleinen Lichtblick bringen, so ein kleines Wunderchen. Du brauchst kein großes Wunder, ein Blatt genügt dir schon, ein grünes Blatt, ein Vogel am Horizont. Und das genügt dir schon. Du musst ihn gar nicht fangen, du musst ihn gar nicht haben, aber schon diese kleine Sicht, eine kleine Wolke beim Elia hat schon ausgereicht. Komm, spann deinen Wagen, Ahab, es wird regnen. Du brauchst Licht in deiner Dunkelheit. Wir haben gestern das Thema gehabt, hör dir diese Predigt auch an. Land in Sicht. Und das gibt uns Kraft, wenn du wieder Land in Sicht bekommst. Und so viele Menschen haben auch im christlichen Glauben kein Land mehr in Sicht, keine Verheißung mehr. Wann ist es das letzte Mal, wo du mit dem lieben Gott gesprochen hast? Wann ist das letzte Mal, wo du ein Wunder erlebt hast? Wann ist das letzte Mal, wo Gott dich beschenkt hat, übernatürlich beschenkt? Natürlich nicht, wo du berechnet hast, sondern so blatt durch eine Verheißung, durch eine Prophetie. Wo hast du das letzte Mal in Sprachen gebetet und eine Prophetie für dich persönlich bekommen? Nicht von anderen irgendwie was aufgeschnappt, nein, von dir persönlich. Wie lange ist es her, seit Gott mit dir sprach, so ganz persönlich, individuell? Wann hast du das letzte Mal Gott so richtig von Herzen erlebt? Die Frage ist es, du brauchst so, weißt du, du kriegst Skorbut, die wackeln die Zähne und du gehst ein fast innerlich. Und wenn du nicht was von Gott, was Frisches bekommst, du brauchst was Frisches von Gott. Rufe mich an in der Not. Und ich kann mir vorstellen, dass Christoph Kolumbus da gebetet hat, lieber Gott, schenk meinen Leuten, ich weiß es, aber die wissen es nicht. Meine Familie weiß es nicht, meine Kinder wissen es nicht, meine Gemeinde weiß es nicht. Gib denen ein Zeichen. Lass so ein Blatt im Wind, im Wasser irgendwo vorbei schweben. So, ein Blatt von Gott. Und Gott sagte zu mir, vor euch liegen Tage der Gnade, Tage des Segens, Tage der Heilung und wir wollen auch so ein Blatt im Wind oder im Wasser sehen heute und auch erleben, dass Gott sagt. Und das gibt uns Mut, weiterzumachen. Eine Begegnung mit Gott ermutigt uns, weiterzumachen. Immer wenn Probleme auftauchen, da wollen die Leute zurück, Glaubende gehen vorwärts, sollten vorwärts gehen, aber Ungläubige, wir haben so viel Ungläubige manchmal in unserem Leben, so viel Unglauben in unserem Leben, zurück, lass uns lieber zurückgehen. Da wissen wir, was wir gehabt haben. Jetzt weiß ich es nicht. Und wo ich hingehe, weiß ich auch nicht. Ein Blatt im Wasser. Gott sagt, in Zeiten der Probleme, und Gott hat mir ein Stichwort gegeben, an diesem Stichwort kaue ich ein bisschen heute, arbeite ich ein bisschen weiter. Dieses Stichwort heißt weitermachen. Weitermachen. Gott ermutigt uns, weitermachen. Das, was der Herr immer an uns tut, ist, er bestärkt uns, mach weiter. Nicht umkehren, sondern weiter. Und dieses Stichwort soll auch diesen Abend heute prägen, weitermachen. Weitermachen. Was für Stichwort soll uns heute Abend prägen? Weitermachen. Weitermachen und nochmals weitermachen und nochmals weitermachen. Wenn alles dagegen spricht, weitermachen. Bruder und Schwester, wenn alles gegen dich ist, nicht aufhören zu rudern, denn dann wirst du abgetrieben. Gegen weiter rudern, vielleicht passiert ein Wunder, vielleicht greift Gott ein, vielleicht steht Jesus auf, vielleicht ist irgendetwas, weitermachen. Wenn dein Leben nichts wie Misserfolg ist und Niederlagen sind, weitermachen. Wenn alle abspringen und alle dich verlassen und alle sich von dir abwenden, weitermachen. Also ich möchte, und das hat Gott mir gegeben, und ich möchte dich ermutigen, Bruder, Schwester, mach weiter einfach. Und wenn alles kaputt geht, wenn alles in Schutt und Asche ist, wenn alle scheitern, wenn alle Niederlagen haben und so weiter, du mache aber weiter, weil du hast einen anderen Glauben, einen anderen Geist in dir, einen Geist, der dich ermutigt, weiterzumachen. Vielleicht springt mir was raus dabei, vielleicht habe ich was davon. Wenn alle vor dem Ruin stehen, wenn alle aus dem letzten Loch keuchen, wenn bei allen nichts klappt, weitermachen. Weitermachen. Wenn alle lästern und alle spotten und so weiter, schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf die Leute, weitermachen. Diese Botschaft möchte ich einfach weitergeben, dass in der Not, wie du Stärkung erlebst, weitermachen. Schau nicht auf das, was andere sagen und machen und vermuten oder fühlen. Du solltest weitermachen. Ich werde gewinnen mit Gottes Hilfe. Und das ist wie Kinder Gottes leben. Kinder Gottes sind keine Waschlappen. Kinder Gottes sind keine Feiglinge. Kinder Gottes, wenn die gesteinigt werden, schaut den Apostel Paulus an. Das ist so das beste Beispiel. Er ist schwach. Er ist ein Mensch, ein sterblicher Mensch. Aber er wird gesteinigt, schüttelt den Staub ab und geht in die nächste Stadt weiter. Er hängt sich nicht an den Problemen. Er kümmert sich gar nicht um das Problem. Lasst, wenn ihr nicht wollt, wir gehen zu den Heiden jetzt. Fertig, es geht weiter. Weitermachen. Das Geheimnis des Erfolgs im Leben von Apostel Paulus ist, er hat weitergemacht. Er hat sich nicht unterkriegen, hat mit wilden Tieren gekämpft, er hat weitergemacht und gewonnen. Und wenn du weitermachst, du wirst immer gewinnen, denn du hast die Kraft Gottes in dir. Gott segnet nur den, der weitermacht. Der stoppt, der aufhört, der resigniert, der verzweifelt, den verlässt auch Gott. Der Gerechte wird seines Glaubens leben und er wird immer weitermachen. Der wird nicht aufgeben, der wird nicht mutlos, der wird nicht wegwerfen und so weiter. Du schaffst, und ich sage dir ein Geheimnis, du schaffst, wenn du weitermachst. Du schaffst, wenn du weitermachst. So sind alle Weltmeister Champions geworden, weil sie weitergemacht haben. Die sind diese Riesen, diese erfolgreichen Menschen, sie haben weitergemacht. Eine Niederlage, kein Problem. Wir stehen auf, wir machen weiter. Weitermachen. Nur so kannst du Medaillen gewinnen, Lorbeeren gewinnen, die Krone gewinnen, indem du weitermachst. Wir sind auf der Überfahrt, wir sind alle unterwegs und wir können nicht stehen bleiben. Wir müssen weitermachen. Stillstand ist Tod für uns. Ist Verderben für uns. Manchmal dauert die Überfahrt wie beim Christoph Kolumbus etwas länger, und als wir berechnet und vorgestellt haben. Und ich sage dir eines, wenn du mit Gott lebst, es kommt alles anders, als du dir vorstellst. Plötzlich kommt was in die Quere, plötzlich verändern sich die Dinge, plötzlich ist der Widerstand da, plötzlich stehst du vor einem Berg, was das unüberwindbar ist, und dann musst du nach neuen Wegen suchen. Plötzlich sind die Vorräte aufgebraucht, die Reserven, die du hast, sind erschöpft und du bist innerlich beunruhigt, aber mach weiter. Der Glaube und der Heilige Geist bestärken uns immer wieder, weitermachen. Und schau, genau die Apostel, die haben gebetet, Herr, beweg deinen Arm und lass Zeichen und Wunder geschehen. Und ein Erdbeben erschütterte die Gemeinde. Die Gläubigen draußen haben die nichts wahrscheinlich nicht gemerkt. Aber dann, voller Kraft und Heiligen Geist, stehen sie am nächsten Tag wieder im Tempel und sagen, Jesus ist der Herr. Und alle Knie müssen sich beugen vor diesem Jesus. Ist doch verrückt, haben wir nicht gestern verboten, denen zu predigen? Die haben weitergemacht da, wo der Teufel wollte, dass sie aufhören. Und du sollst genau da weitermachen, wo der Teufel will, dass du aufhörst. Weiter beten, weiter loben, weiter danken, weiter dienen, weitergeben und sich nicht unterkriegen lassen. Sie haben genau da weitergemacht, am Marktplatz stehen die da. Haben wir dich nicht bedroht und ihnen verboten? Nein, das können sie 10-mal verbieten. Kindern Gottes, die richten sich nicht nach den Verboten der Menschen, die richten sich nach den Geboten Gottes. Sie erfüllen den Auftrag Gottes, und der Auftrag Gottes ist, weitermachen, geht hin bis an den Enden der Erde. Sich nicht unterkriegen lassen. Wenn die nicht wollen, kein Problem, es gibt 1000 andere. So, ich kümmere mich nicht so groß um die Leute, wenn einer nicht will und einem nicht passt und einem nicht gefällt. Na ja, bitteschön, dann hat er was. Dann gehe ich halt weiter. Es gibt nur so viele Menschen, 6 Milliarden Menschen gibt es auf dieser Welt inzwischen. Und du wirst irgendwelche finden, die wollen, die es brauchen, die es nötig haben. So, Gott ermutigt uns, motiviert uns durch den Heiligen Geist, und das ist, wie Gott unserer Not begegnet. Da, wo du aufgeben möchtest, in dem Moment, 12:01, sagt er, weitermachen. Da, wo du weglaufen möchtest, weitermachen. Ich will heute Abend dir ein paar Sachen weitergeben und weiterhelfen, wie du weitermachen kannst. Vielleicht wirst du ein paar Sachen im Augenblick jetzt nicht verstehen, aber weißt du, es gibt so viele Leute, die haben so viele Probleme mit dem Teufel, mit den Dämonen, mit den unreinen Geistern und was weiß ich, mit den ganzen Gespenstern. Ich habe keine Probleme mit dem Teufel. Der Teufel ist mein Trainingspartner, so wie Boxen, der greift mich an, ich greife ihn an. Und versteht, der Teufel ist ein gefallener Engel, und Gott hat uns berufen, über die Engel zu herrschen, und Luzifer ist einer dieser Engel, über die du herrschen solltest und so weiter, und ist so ein kleiner Mann, so ein kleiner Biest, der einfach auf dich abgesehen hat, und er muss immer sagen, zu Gott kommen wie beim Hiob, siehst du, was der Matthäus wieder macht, und er sagt, du kannst das und das und das machen, aber taste seine Seele nicht an. Der Teufel hat kein Recht über dein Leben. Der Teufel hat, der muss immer den lieben Gott für alles, was er tut, weil er ja ein Engel ist. Er ist ja immer noch ein Engel, auch wenn er ein Bengel ist. Aber er ist immer noch ein Engel, ein gefallenes Wesen. Er muss immer Gott um Genehmigung fragen. Darf ich das, darf ich das, darf ich das, darf ich den angreifen, darf ich dem sein Haus wegnehmen, darf ich sein Auto dem wegnehmen, darf ich seine Familie dem wegnehmen? Er muss ständig Gott um Genehmigung fragen. Und wenn Gott es erlaubt, und er erlaubt es nur, wenn du nicht richtig zu Gott stehst. Oder wenn Gott dir etwas Besseres geben möchte, dann verschrote dieses Auto und du kriegst 2500 Euro dazu. Also, neue Regelung. Dann kriegst du für deinen Schrott, für den nichts mehr gibt, verstehst du, nichts mehr hergibt, kriegst du ein neues Auto oder wenigstens Anzahlung für ein neues Auto. So, ich will dir helfen, den Teufel zu verstehen. Wenn du das verstanden hast, hast du alles in deinem Leben verstanden, wie du mit diesen Problemen in deinem Leben umgehen sollst, wie Gott dich stärkt. Zuerst fange ich an mit einer ganz kleinen Geschichte. Ein alter Indianer erzählt seinem Enkel die Geschichte vom weißen und schwarzen Wolf. Ihr kennt ja diese Geschichte, ist eine Legende eigentlich, und erzählt, und also dass der Wolf stark war und dass sie miteinander kämpfen und wer der Stärkere ist, der Weiße oder der Schwarze. Und dann fragt der kleine Enkelchen, das kleine Enkelkind und Opa, was für ein Wolf siegt, der Weiße oder der Schwarze? Dann sagt der Opa zum Enkel, der, den du fütterst. Der, den du fütterst. Und das ist das Geheimnis. In deinem Leben, jetzt halte ich fest, wenn du willst, in deinem Leben ist, in deinem Körper, ist Gott und der Teufel zu Hause. In deinem Leben ist Gott und der Teufel zu Hause. Du hast zwei Herzklappen oder zwei Herzkammern. Also Gott oder der Teufel ist in deinem Leben. Und den und das du fütterst, das siegt in deinem Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du Gott in dir fütterst, Christus in uns, dann wird Gott in dir siegen. Fütterst du den Teufel mit Pornografie, mit Schmutz, mit Dreck, mit Kritik, mit Neid, mit Ärger, mit Eifersucht, mit all dem ganzen Dings, mit dem Stolz und Hochmut und was noch alles so gibt, also die ganzen Sünden des Fleisches, dann werden diese Dinge stark in deinem Leben. Also Gott und der Teufel ist in dir, sonst nirgendwo. Du brauchst draußen in der Luft, ist kein Teufel. In diesen Gegenständen ist kein Teufel. Der Teufel ist nirgendwo, auch nicht im Fernsehen. Der Teufel ist da, wo du fütterst. Und da, wo du ihn fütterst. Wenn du dem Raum gibst, deshalb sagt die Bibel, gib dem Argen keinen Raum. Und das heißt nicht irgendwo im Schlafzimmer, nein, in deinem Denken, in deinem Kopf. Und so weiter. Und das zwei Gehirnhälften. Und das ist das große Problem. Welche Gehirnhälfte bestimmt dein Leben? Gott oder der Teufel? Das, was du fütterst. So, ich will hier dir helfen zu verstehen, wie Gott dich stärkt in Zeiten der Not, in Spannungszeiten. Du kommst Probleme, Probleme sind, Probleme erleben Kinder Gottes und auch Heiden. Krisen erleben Kinder Gottes und auch die Heiden. Kriege erleben Kinder Gottes und die Heiden. Katastrophen erleben Kinder Gottes und die Heiden. Jetzt kommst du darauf an, wie du darauf reagierst. Und du kannst nur positiv darauf reagieren, wenn du den Stärken in dir hast, der Größere. Ich muss abnehmen und wenn der in deinem Leben zugenommen hat. Nur da kannst du es überwinden und Nöte, Krankheiten treffen alle Menschen gleich. Also da ist keiner ausgenommen. Krebs trifft alle und Tumore treffen alle und Unglücke treffen alle. Du musst nur über die Straße laufen, da fragen sie nicht, also Christen dürfen nicht überfahren werden. Die wissen gar nicht, dass du ein Christ bist und du wirst angefahren und so weiter. Also das ist der normale Gang der Dinge. Oder Umweltverschmutzung, die kennt keine Grenzen, Christ und Nicht-Christ. Aber der Christ kann das ganz anders überwinden. Der Christ kann das ganz anders mit den Dingen fertig werden. Und der Christ kann Abstand von diesen Dingen nehmen. Nein, das nehmen wir nicht an, da wollen wir damit nichts zu tun haben. Der kann sein Inneres reinigen, der kann entkalken, entschlacken und entgiften. Und er weiß, und wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Der weiß, der in mir, der neutralisiert alles. Wenn du einen starken Gott in dir hast und den richtig gefüttert hast, wo nichts ist, kommt auch nichts. Und wo nichts ist, da ist der Teufel. Der Teufel, das Unkraut, fürs Unkraut musst du nicht sorgen. Das Unkraut wächst von selbst. Da musst du nicht begießen, musst nicht jäten. Das Unkraut musst du nicht irgendwie pflegen besonders. Das Unkraut wuchert von selbst. Das Negative wächst von selbst. Aber das Positive, die Kultur, da musst du ziehen, da musst du düngen, da musst du aufpassen. Und das ist bedroht vom Unkraut. So, ich will dir etwas sagen. Unser Körper entwickelt besondere Kräfte in Zeiten der Not. Stell dir mal vor, du wirst auf der Straße überfallen. Und Wissenschaftler sagen, dass du 7-mal stärker bist, als du gewöhnlich bist, wenn du auf der Straße überfallen wirst. Du kämpfst um dein Leben, du weißt, da geht es um alles. Da werden Hormone freigesetzt in dir und plötzlich kannst du, wenn du in Not bist. Dann kannst du plötzlich, selbst wenn du im Rollstuhl bist, kannst du plötzlich aufstehen und laufen. Denn plötzlich setzt du große Kräfte. Stell dir mal vor, jetzt sitzt einer im Rollstuhl und das Haus brennt und da ist keine Hilfe weit und breit. Und ich sage euch, ich kann schwören, fast euch, der kommt die Treppe runter spaziert, weil er nichts anderes kann. Das ist seine einzige Möglichkeit, um gerettet zu werden. Aber bei uns brennt das Haus noch nicht. Und es ist so angenehm, im Rollstuhl zu sitzen und sich chauffieren zu lassen. Verstehst du, es ist auch bequem. Ich habe in Russland weniger Leute in Rollstühle gesehen oder in arme Gegenden, wo die Leute nichts haben. Weißt du, da laufen die Leute. Und selbst wenn sie auf alle vier kriechen müssen. In Afrika heißt es, in bestimmte Gegenden, in Afrika heißt es, entweder wenn du krank bist, entweder bist du gesund oder du stirbst. Weißt du, wenn es drauf ankommt, der nächste Arzt ist 500 Kilometer weg. Und du musst auf Flugzeug, und da gibt es kein Flugzeug weit und breit. So, unser Körper hat Kräfte, die müssen nur freigesetzt werden. Gott handelt, wenn wir in der Wüste sind und kein Brot mehr haben, kein Wasser oder schutzlos sind. Und wenn wir zu ihm rufen, da werden Kräfte in uns plötzlich freigesetzt. Die hat Gott in uns hineingelegt, die sind in uns, die sind alle eingeschlafen, eingetrocknet, ausgedörrt, verschüttet. Erweckung, wenn wir von Erweckung sprechen, wir denken, dass sich 1000 Leute bekehren. Diese 1000 Leute ist kein Problem zu bekehren. Brauchst du Beatles kommen und du hast gleich 1000 Leute schon auf der Bühne. Also schon als bekehrt, wer will sich bekehren? Oder irgendwas, ein Superstar. Aber echte Bekehrung, echte Erweckung ist, wenn in dir das Tote, was erstorben ist, was unfruchtbar ist, was nicht leistungsfähig ist, plötzlich zum neuen Leben erweckt wird. Und plötzlich wirst du leistungsfähig, widerstandsfähig. Plötzlich hast du Durchhaltevermögen. Das ist Erweckung. Und wir brauchen die Erweckung in uns, bevor wir die Erweckung draußen in der Welt erleben. Bevor Leute sich bekehren und sagen, das möchte ich auch haben, was du hast. Das ist nichts anderes, als was wir manchmal unter Erweckung bestehen, so nach amerikanischem Muster. Aber Gott will uns erwecken. Christus in uns. Der Geist, der Jesus lebendig machte, will auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Und es gibt nichts Schlimmeres als der Tod. Und so viele Menschen sind, sie leben, aber sie vegetieren, aber sie leben nicht richtig. So, Gott handelt, wenn du plötzlich merkst, mit mir stimmt was nicht. Er bestärkt uns und er handelt, wenn er sieht, du, da zappelt einer, der kommt nicht weiter, der liegt am Boden und so weiter. Und der gibt sein Bestes, was er kann. Und wenn Gott sieht, du gibst dein Bestes, dann gibt er dir sein Allerbestes und sagt, ich stärke dich, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du musst es vorstellen, so was Verrücktes. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Jahrelang ist der Kerl gelegen, jahrelang hat er seine Beine nicht bewegt und jetzt soll er doch das Bett nach Hause tragen. Ja gut, es war eine Schlafmatte wahrscheinlich, aber trotzdem. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist eine Herausforderung. Jesus hat die Leute herausgefordert, was zu tun. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, aber Herr, das habe ich nicht gemacht. Und der Arzt hat mir das verboten. Ich darf das nicht. Ja, dann bleib liegen. Und zappel weiter. Gott bestärkt uns in dem, was wir wollen und sollen und müssen und was er uns in unser Leben hineingelegt hat. Erwarte das Eingreifen Gottes in Dingen, mit denen du nicht fertig wirst. Da, wo du fertig wirst, da brauchst du keinen lieben Gott. Gott sagt, mach du das mal. Geh du mal hin. Indem sie hingingen, hat Gott gehandelt. Gott erwartet, dass du handelst und er macht das fertig, was du nachher nicht mehr schaffst und kannst. Er greift ein, bevor du zusammenbrichst, bevor der Moment kommt wie beim Hiob, sagt deinem Gott ab. Nein, nein, so weit darf es nicht kommen. Und dann blockiert es, bevor du deinen letzten Heller gibst. In dem Moment greift Gott ein. Ihr habt festgestellt, was segnet Gott? Du möchtest von Gott gesegnet werden? Die meisten Leute werden nicht von Gott gesegnet. Ihr habt rausgekriegt, wann die Menschen von Gott gesegnet werden. Immer wenn sie ihr Allerletztes gegeben. Den letzten Heller, als die Witwe den letzten Heller gegeben hat, dann schreit Jesus da, Leute, schaut her, die Frau hat am allermeisten im Gotteskasten hineingelegt. Die Witwe beim Elia, ihr letztes Brot gebacken und so weiter, und sie wollte noch die letzte Mahlzeit haben. Als sie das letzte gegeben hat, hat sie für 18 Monate Brot und Öl gehabt. Immer wenn wir das letzte geben, das ist, was Gott segnet. Das ist, wo Gott hineingreift. Gott greift nicht vorher ein, solange wir nicht unser Allerletztes gegeben haben, was es auch immer sein mag. Gott segne dich, wenn du das Letzte hineinlegst, das Allerletzte. Und dann sagst, da habe ich nichts. Wann hat Gott den Abraham gesegnet? Als es seinen einzigen Sohn, dort den Isaak, bereit war zu opfern. Er musste nicht opfern, aber er war bereit zu opfern. Erst wenn du bereit bist, das Liebste zu opfern, du gewinnst Gott als deinen Partner, als deinen segnenden Herrn, wenn du bereit bist, das Allerletzte, dein Sohn. Ismael hat er schon weggeschickt und jetzt ist Isaak dran. Bist du bereit, deinen Isaak zu opfern, für den du geglaubt hast, für den du schon so lange gebetet hast, auf den du schon so lange gewartet hast? Das Letzte, Gott segnet das Letzte. Das letzte Hemd, das du weggibst, das ist gesegnet. Nicht das, was du aus Überfluss gibst, sondern das Letzte. Gott will nicht deine Probleme ändern, sondern zuerst will er dich verändern. Die Schwierigkeiten wirst du immer haben, so wie du Arme immer bei dir haben wirst. die hören nie auf, die Schwierigkeiten. Also ich habe gebetet und ich habe aufgehört zu beten, Herr, nimm die Probleme von mir weg. Wenn ich da ein Problem weg habe, kommt wieder morgen was anderes. Und ich werde nicht fertig mit meinen Problemen. Deshalb ist mir egal, die behalte ich lieber, dann weiß ich wenigstens, was ich habe. So, immer, Herr, nimm das Problem weg. Herr, veränder du mich. Und ich habe was Verrücktes erlebt als Beter. Wie erhört Gott Gebete? Gott erhört kein einziges Gebet. Weißt du, wie Gott Gebete erhört? Der verändert mich, wenn ich bete. Ich bekomme Abstand von den Dingen. Ich gebe es ab. Ich verkrampf mich nicht. Ich verbohre mich nicht. Ich verstock mich nicht. Ich gebe das Gott ab. Der Beter wird beim Beten selbst verändert. Und dann hat er eine ganz andere Sicht, ganz anderes Verhältnis zu den Dingen. Wir sind nach Berlin gekommen, auch auf eine solche verrückte Art und Weise. Wir sollen für Berlin beten und fragen mal, ob da nicht ein Pastor irgendwo brauchbar wäre, einen Platz finden könnte oder nicht gebraucht werden möchte. Und wir stehen auf dem Breitscheidplatz und dann gehen wir und plötzlich sagt der Herr zu mir, Johannes, du betest, dass andere kommen sollen, warum gehst du nicht? Und ich habe, weißt du, wenn du betest, Herr, verändere Dinge, dann setzt Gott bei dir an. Wenn du sagst, Herr, segne den und den, warum segnest du nicht? Warum schickst du denn nicht 100 Euro? Und warum unterstützt du nicht die Sache? Gott sagt, warum machst du das nicht? Oder Herr, erlöse, warum greifst du nicht ein? Warum tust du da nichts? Wir können kritisieren, wir können jammern, aber Gott sagt, warum tust du nichts? Denn wir sind diejenige, die das verändern können. Du wirst also immer Schwierigkeiten haben. Die Frage ist, wo wohnt der Teufel, wo ist er zu Hause? Wo ist dein Daueraufenthaltsort? Und ich darf dir sagen, in dir und in mir. Dort sitzt der Belzebub. Dort residiert er und dort fühlt er sich manchmal sauwohl. Warum weiß ich das? Schon beim Bruder Paulus ist der Fall. Römer 7, lies mal, dann schlag es mit den Ohren. Dann sagst du, das gibt's doch nicht. Ich, elender Mensch, kann das ein Christ Gottes so sagen, ein Kind Gottes so sagen? Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Wer kann mir helfen? Und so weiter. Wer wird mich erlösen von meinem Fleisch? Und der Teufel sitzt in deinem Fleisch, in deine Glieder. Das Fleisch, das ist dein Körper. Das ist nicht Sex, das ist dein Körper. Sex auch natürlich. Unser Körper ist von dieser Erde. Und das belastet unseren Geist so sehr, unser Körper. Der macht nicht, der gehorcht nicht. Ich sage Hand hoch, was macht? Die bleibt in der Tasche. Oder Fuß, bewegt dich und so weiter. Weißt du, und die Glieder verweigern dem Geist und der Seele die Gefolgschaft. Das ist teuflisch, das ist dämonisch. Die Seele und Geist können nicht krank werden. Ich habe noch nie eine kranke Seele und kranken Geist gesehen, aber kranken Körper habe ich eine Menge gesehen. Der Körper, wenn der nicht mehr folgt, dann gehorcht er nicht mehr. Und deshalb, alles muss unter dem Gehorsam Christi stehen und dem Geist, was er euch sagt, das tut. Dein Körper boykottiert dich ständig. Ist ein sturer Esel. Mach ich nicht, geh nicht, will nicht, stell sich quer. Dein Körper. Und je älter du wirst, desto mehr merkst du, dein Körper boykottiert dich umso mehr. Beim Treppensteigen und woanders auch. Und du glaubst, die Schwierigkeiten sind alle vom Teufel. Nein, die sind vom Fleisch her, vom Körper her. Und jetzt heißt es, ich muss im Namen Jesu meine schwachen Körper stärken im Namen des Herrn. Füße seid gesegnet, Hände seid gesegnet. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Wenn dein Fuß, deine Hand, dein Genick oder dein Kopf oder deine Augen, egal was es ist, nicht mitmachen, du musst es nur den Herrn anrufen und sagen, Herr, segne meine Augen. Die hast du geschaffen und die hast du nicht für Blindheit geschaffen, sondern dass ich gut sehe. Und meine Hände hast du zum Arbeiten gegeben. Und in der Bibel heißt es, wer Hände hat, der soll mit seinen eigenen Händen sein Brot verdienen. Gott, hilf mir, dass ich mit meinen Händen mein Brot verdiene. Die Bibel spricht von dem Kampf des Geistes mit dem Fleisch. Ich, elender Mensch. Der Teufel, das ist dein Körper von dieser Erde, dieses Materielle, diese Materie. Er sucht immer die Bequemlichkeit, immer so den easy way of life, so American way of life. So sucht immer so das Bequeme. Unser Körper ist stinkfaul. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber er ist stinkfaul. Er liebt nichts anderes wie Urlaub, Entspannung etc. Und das ist diese Fratze, die ständig so hinter dir im Genick sitzt, dieses Gespenst, dieser Tyrann, dieser Sturkopf, der keine Veränderung will. Und das ganze Leben ist Veränderung. Von Kindheit an bis jetzt. Du bist gewachsen, die Kleider passen nicht mehr von früher. Stell dir mal vor, du würdest die Hosen anziehen vor 20 Jahren. Dann läufst du mit Hochwasserhosen durch die Gegend. So, die Veränderung. Aber wir wollen uns nicht anfassen, wir wollen uns nicht strecken. Wir wollen nicht mitwachsen, mitgehen. Und das ist unser Fleisch. Und ich muss meinem Geist, mein Geist muss meinem Fleisch sagen, Johannes, du wächst mit der Situation, du wächst mit den Problemen, du wächst mit der Krankheit, du wächst mit den Anfechtungen, du wächst mit den Versuchungen, du wächst. Und wir wachsen über das hinaus. Und das, der Mensch ist das einzige Wesen im Universum, das über sich selbst hinauswachsen kann. Und das müssen wir lernen. Wir sind Materie aus Lehm, wir sind alles nur ein Batzen Lehm, weiter nichts. So ein Klotz. Und das muss jetzt mit Leben erfüllt werden. Aber der normale Mensch, das Fleisch, lässt sich nichts vom Geist Gottes sagen. Es muss ertränkt werden. Deshalb kam die Sintflut. Weißt du, das hat alles so seine Bedeutung, diese ganzen Ereignisse in der Bibel. Das sind alles Geschichten, aber das sind Heilsgeschichte. Du denkst an Noah, Noah, Noah. Vergiss den Noah. Du bist der Noah. Du baust die Arche und du willst so viel wie möglich aus dieser Welt rüber retten in die andere Welt. Sollte es ja auch. Und du ladest ein. Kriegst natürlich nicht viel mit, aber trotzdem. Der Teufel, das ist der Körper in dir, der weiß alles. Eigentlich mit dem Kopf weißt du alles. Mit dem Verstand weißt du alles. Weißt du, zu mir kommen Leute in der Seelsorge und sagen, ich weiß alles, ich habe alles gelesen, ich weiß besten Bescheid, aber ich kann nicht. Ich mache das nicht. Und dann habe ich gesagt, warum machst du das nicht? Ganz ehrlich, schau mir in die Augen. Warum machst du nicht? Ich will's nicht. Wenn du ganz ehrlich bist und sagst, ich will's nicht, warum sollte ich's? Und das ist dein Problem. Dein Körper macht nicht das, was du weißt, was du gelesen hast. Und das ist der Teufel. Der Teufel weiß alles. Er zittert sogar noch, hat Angst. Er weiß, was passiert, wenn ich das nicht tue. Aber er gehorcht nicht. Der Teufel ist in dir. Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis tobt in dir. Da soll ich nicht, soll ich nicht. Und dann wiegst du und balancierst du. Und je nachdem, wen du fütterst, weißer oder schwarzer Wolf, der siegt. Der große Kampf, der spielt sich hier unten ab. Zwischen Geist und Körper. Das ist das große Schlachtfeld. Wenn du das einmal verstanden und begriffen hast, wirst du dann nicht mehr hinter jedem Busch den Teufel suchen. Dann wirst du auch nicht mehr die Schuld bei Großmutter und Großvater suchen. Da wirst du sagen, guck mal, ich bin schuld, ich will es nicht. Und die Bibel sagt, so vieles an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Es gibt Dinge natürlich, wo es nicht an dir liegt, aber so vieles an dir liegt, und es liegt meistens an uns, ich will es nicht. Der Kampf auf Golgatha, im Garten Gethsemane war, und das musste sogar Jesus als Mensch sich erkämpfen, den Sieg, er musste sich den Sieg erkämpfen, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und da schwitzte Wasser und Blut, der gute Mann. Dein Wille geschehe. Und das, du musst auch Blut und Wasser schwitzen. Und ihr habt noch nicht widerstanden, das ist die Situation, warum Gott in unser Leben manchmal nicht eingreift. Ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Und weißt du, was es bedeutet, Blut und Wasser zu schwitzen? Fast Nervenzusammenbruch zu haben. Kreislaufkollaps. Da haut das Blut dir aus den Poren raus. Aus diesen Drüsen. Weißt du, oh Gott, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Und mit großem Geschrei, von Jesus heißt es auch, mit großem Geschrei diente er Gott. Mit großem Geschrei suchte er Gottes Willen. Herr, ich weiß alles, aber ich tue es nicht. Hilf mir, ich brauche Verstärkung. Und da ist, wo Gott eingreift, wenn du sagst, Herr, ich schaff's nicht mehr, jetzt ist außen vorbei. In dem Moment beginnt der Herr was ganz Neues in dir zu tun. Dein Körper will dir und deinem Geist und deinen Gedanken nicht gehorchen. Mach ich nicht. So ein sturer Bock. Du gibst deine Jugend her, das ärgert dich, ich bin nicht mehr so jung, nicht mehr so schön. Runzeln und Falten kommen jetzt überall. Mache ich Lifting. Ich habe eine ganz nette Geschichte. Meine Tochter, die kam in den Kindergarten, katholischen Kindergarten, die haben Karneval und Fasching gefeiert. Und dann hieß es, die Kinder müssen am nächsten Tag, also am Karneval, sie sollen mit Masken kommen. Meine Tochter kam nicht mit Masken, hat sich geweigert, eine Maske zu sich zu besorgen. Und die Kindergartentante fragte und sagte, und Lilian, und du hast keine Maske? Nein, sagt sie, habe ich keine Maske. Ich will auch keine Maske anziehen. Ja, warum willst du keine Maske anziehen? Wenn der Heiland kommt, wird er mich nicht erkennen. Wenn der Heiland kommt, wird er mich nicht mehr erkennen. Gott will dich so kennen, wie du natürlich bist. Wie du natürlich bist. Und da tobt dieser Kampf. Weißt du, wir ziehen gerne Masken. Wir möchten gerne was anderes sein, aber wir sind nicht was anderes. Weißt du, du musst eine Veränderung in deinem Inneren erleben. Du kannst schon Schafspelz anziehen und bleibst trotzdem ein Wolf, eine Bestie und so weiter. Weißt du, du musst eine Wesensveränderung erleben in dir. Und das ist diese Veränderung, mit der Gott jetzt an dir arbeitet und wo er dich da formt. Das Altern ist dein Feind. Der Körper ist ein Feind, der macht plötzlich nicht mehr mit und macht und weigert sich und so weiter. Und ja, was machst du? Du kannst rebellieren. Ich, elender Mensch. Aber dann gibt es Römer 8 und du musst umziehen von Römer 7 zu Römer 8. Du wohnst in der falschen Adresse. 8 ist die richtige Straße. Und dann heißt es, ist jemand in Christus? Ist jemand voll Heiligen Geist? Römer 8 ist voll vom Heiligen Geist. Ist der Herr in uns und niemand kann uns mehr von seiner Liebe scheiden. Aber das ist ein ganz langer Prozess. Ist jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches an ihm. Wenn du voll von Jesus bist, bist du nicht mehr elend. Bist du nicht mehr verdammlich. Niemand kann dich mehr verdammen. Niemand kann dich mehr angreifen. Niemand kann dir mehr schaden, wenn du in Christus bist. Niemand kann dich von seiner Liebe trennen, wenn du in Christus bist. Ist nichts mehr Verdammliches. Eine neue Schöpfung. Das ist also, was passiert. Fleisch, das ist dein Körper. Du bist nicht aus Plastik, Gott sei Dank. Du bist ein ganz normaler Mensch. Ich möchte gerne auch nur aufs Eisen sein und Plastik und so weiter. Aber das ist nicht, ich bin aufs Fleisch und Blut. Und ich muss lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Ich muss lernen, dass ich meinem Fleisch, meine Gefühle, meine Gedanken, sich Christus unterordne. Ist jemand in Christus und unter Christus? Und dieser Apparat muss programmiert werden. Und das ist eine ganz schwierige Sache, bis Gott dein Computer, dein Ich, deine Persönlichkeit so richtig auf seine Maße programmiert hat, sodass du mit Gott kompatibel bist. Die meisten Leute sind mit Gott noch nicht kompatibel, deshalb klappt es nicht. Da kommt nichts rüber und geht nichts rüber. Du musst mit Gott kompatibel werden. Ganz arg wichtig. Paulus sagt, alles muss sich unter dem Gehorsam Christi stellen. Mein Körper, dieser Mechanismus muss funktionieren. Und wer nicht funktioniert, kommt nicht weiter. Und deshalb, Herr, hilf mir, ich will, steh mir bei. Du musst deinen Körper zum Funktionieren bringen, deine Hände zum Arbeiten bringen. Du kannst nicht die Hände in den Schoß legen. Die Bibel sagt, erhebt heilige Hände. Das ist das Mindeste, was du tun solltest. Selbst wenn du nicht arbeiten willst und zu faul bist zum Arbeiten, dann erheb deine Hände. Das ist das Wenigste. Und wenn du die Hände erhebst, siegt das Volk Gottes. Schlappe Hände, Gott kann keine schlappen Hände segnen, du musst deine Hände erheben. Wenn du schwach bist, wenn du krank bist, dann erheb deine Hände. Du wirst sehen, wie schnell der Teufel die Krankheit davonläuft dir. Du wirst suchen, wo die sich versteckt hat nachher. Erheb die Hände. Weißt du, wenn du die Hände erhebst, es gibt zwei Möglichkeiten. Hände hoch, wisst du, was das ist? Ergib dich. Du ergibst dich Gott. Das ist, was Gott will. Ergib dich ihm. Ergib dich nicht deinen Problemen, ergib dich Gott. Und Gott will dich erlösen, dass du dich nicht deinen Problemen ständig ergibst und kapitulierst vor deinen Problemen. Nein, ergib dich Gott, erhebt heilige Hände. Und du musst nicht kämpfen groß, du musst dich nur Gott ergeben. Das, was du fütterst, das siegt in deinem Leben. Wenn du die Hände nicht erhebst, siegt der Teufel in dir, Amalek, der sich in den Weg stellt. Der dich blockiert, der nicht will, dass du ins gelobte Land kommst. In dem Augenblick, wo dein, und du hast nur zwei Möglichkeiten, entweder Hände unten oder Hände oben. Zwei Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten hast du nicht. Wenn du es so machst, dann weiß der Teufel nicht, wo er dran ist. Und Gott auch nicht. Also nur ausstrecken. Nein, erheb. Das heißt also nach oben schauen. Du musst funktionieren. Deine Füße müssen funktionieren. Indem sie hingingen. Wenn du nicht hingehst, wenn du nicht deine Füße gebrauchst, kommst du nirgendwo hin. Deine Augen musst du gebrauchen. Schaue, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Dein Mund, deine Ohren. Das Natürliche musst du gebrauchen, lernen. So ein Kind kommt auf diese Welt, ist vollkommen, hat alle Organe sind perfekt. Aber jetzt muss dieses Kind lernen, diese Organe zu gebrauchen, im Natürlichen. muss sprechen lernen, muss essen lernen, muss alles lernen, muss sehen lernen. Am Anfang sieht das gar nichts, meistens vielleicht nur schwarz-weiß. Du musst es fühlen lernen. Du musst als Mensch, wenn du auf diese Welt kommst, du bist vollkommen, aber du musst alles erlernen. Und Geschwister, genauso geht es bei der Wiedergeburt weiter. Wenn du wiedergeboren wirst, musst du genauso alles erlernen. Denk nicht, wenn du schon laufen kannst, dass du auch geistig laufen kannst. Denk nicht, wenn du hörst, dass du auch geistig hören kannst. Der Herr Jesus heilte Lahme, Blinde und Taube. Die mussten alles lernen. Von Gott mussten sie geöffnet werden. Sie mussten geöffnete Augen, geöffnete Ohren haben, geöffnetes Herz haben. Und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Du musst also alles von Gott geöffnet bekommen als wiedergeborener Mensch, sonst schaffst du das Reich Gottes nicht zu erreichen. Gott stärkt dich in deiner Not. Und deine Probleme, die du in dieser Welt hast, lass mich ganz ehrlich sagen, ob du es glaubst oder nicht. Du musst mir nicht glauben, aber das ist so. Deine ganzen Probleme, die du hast, sind geistlicher Art. Deine Probleme, die wir als Menschen haben, sind geistlicher Art. Die Krisen, die wir haben, sind geistlicher Art. Die Krankheiten, die wir haben, sind geistlicher Art. So, du musst geistlich werden. Der Geist muss siegen über das Fleisch. Dämonen, Teufel, Böses, das Negative, das ist alles, was mit Gott nicht übereinstimmt. Ganz einfach, ganz einfache Formel, da muss man nicht groß erklären, aber die Leute möchten immer was Frommes wissen und wir brauchen da irgendwie so einen schwarzen Peter und so weiter. Nein, der schwarze Peter sitzt bei dir, den hast du, diesen schwarzen Peter, und den gibst du nicht raus. Und den musst du rausgeben, der muss weitergereicht werden, wie auch immer. Du stimmst mit den Vorgaben Gottes nicht überein. Du weißt ganz genau, denn wir wissen ganz genau, dein Unterbewusstsein weiß ganz genau, das ist falsch und das ist richtig. Deinem Unterbewusstsein muss man nichts erklären. Glaub doch nicht, dass dein Unterbewusstsein dumm ist. Dein Unterbewusstsein ist super intelligent. Aber du tust nicht, was dein Unterbewusstsein sagt. Würdest du das tun, was dein Herz dir gesagt hat, wärst du nicht da, wo du heute bist. Hättest nicht mit diesen Problemen zu kämpfen, mit denen du gerade jetzt vielleicht kämpfst. Du hättest nicht da dich auf falsche Leute eingelassen. Du bist gewarnt worden, dein Inneres. Du hast Träume gehabt, zuerst mal ganze Woche lang, jede Nacht geträumt, Albträume, Schweißträume, Schweißausbrüche gehabt. Du hast schon geschwitzt in der Nacht, aber du hast nicht auf diese Träume geachtet. Du hast auf die Impulse, die Gott dir gegeben hat, nicht geachtet. Du hast genau gewusst, das ist schwarz. Aber nein, du hast zugegriffen. Und hast dich nicht gelöst, und dann bist du falsch verheiratet, hast einen falschen Beruf, bist in einer falschen Arbeitsstelle und du hast alles nur falsch gemacht. Weil du, wenn du schon einmal falsch bist, fang an, dich mal falsch aufzuknöpfen. Und dann hörst du, dann ist alles falsch. Jeder Knopf, den du nachher knöpfst, ist falsch. Einmal so dieses kleine Mädchen knöpfen. So einmal falsch aufgeknöpft. Und wenn du einmal das Licht Gottes übersehen hast, die Warnung Gottes übersehen hast, dann alles andere, was nachher kommt, ist nur noch falsch. Und deshalb musst du fragen, Herr, jetzt aufknöpfen und mal von vorne. Alles mal von vorne. Und zwar jetzt richtig knöpfen. Jetzt richtig knöpfen. Ist so wichtig, dass du anfängst, richtig zu machen. Vielleicht sagt dir niemand, dass es falsch ist. Und du knöpfst weiter falsch. Und die nächste Generation knöpft auch weiter falsch. Die denken, das ist alles so richtig, so sich falsch aufzuknöpfen. Hudson Taylor war mal in China und der hatte so eine englische Jacke gehabt und die haben Knöpfe hinten gehabt. Und dann fragt ein Chinese, weil die Leute haben sowas noch nie gesehen, dass jemand Knöpfe hinten hat. Warum Knöpfe hinten hat? Ja, das weiß ich auch nicht. Und dann ist er hergegangen und hat die Knöpfe abgeschnitten. Weißt du, Leute tragen manchmal Knöpfe am falschen Platz, da wo gar keine Knöpfe hingehören. Nur zur Dekoration. Und manche denken, ja, wenn ich Knöpfe hinten trage, das ist... Viele sind hinten geknöpft auch, so hinten von hinten. Und das kannst du selber gar nicht mal knöpfen. Deshalb schneid die ganzen Knöpfe, die sehr faulen Knöpfe, die unnötigen Knöpfe ab und knöpf dein Leben richtig. Knöpf dein Leben richtig und zwar, wie es richtig hingehört. Teufel und negativ und so weiter ist das, wenn du mit Gott nicht übereinstimmst. Wenn du mit dem Geist Gottes nicht übereinstimmst. Der Geist Gottes mahnt dich, Gott spricht zu jedem Menschen zwei- oder dreimal ganz besonders. Und der moderne Mensch entwickelt sich deswegen, weil er nicht auf Gott hört, nur auf seinen Kopf, auf die anderen. Deshalb entwickelt er sich unnatürlich, ist entwurzelt. Der moderne Mensch ist entwurzelt. Also schau an, diese ein Kind-Familie oder nur zwei Kinder oder drei Kinder und so weiter. Früher gab es noch diese Großfamilie, die hat es abgefangen. Da hat man kein Sozialamt gebraucht und nichts. Da hat die Oma auf die Kinder aufgepasst, da konnte die Mutter arbeiten gehen. Und wir sind so unnatürlich, wir sind entwurzelt. Und als ich in Indien war, ich habe mit Buddhisten mich unterhalten, mit Sikhs, und die haben gesagt, haltet uns die ganzen Westen zurück, weg, Fernseh. In den Dörfern, wo kein Fernseh ist, gibt es kein AIDS, gibt es das nicht, gibt es keine Ehescheidung, da klappt es, auch wenn es nicht alle glücklich verheiratet sind, aber da klappt es wenigstens in der Ehe. Aber die Verführung von außen bringt AIDS und Scheidungen und Probleme und so weiter, was aus dem Westen kommt, bringt uns nicht diese Dinge in den Dörfern. Bringt es nicht zu uns, sondern seitdem wir dieses haben und nur in diesen etablierten Familien, indischen Familien, wo diese Dinge fest sind, da ist alles kaputt. Die ganze Struktur ist zerstört. Der Mensch ist nicht mehr natürlich. Und wenn die Wurzeln nicht mehr stimmen, wenn die Menschen nicht mehr verwurzelt sind, keine Heimat haben, keine Gemeinschaft haben. Die meisten Leute sind, schau Berliner an, frag, die meisten Leute in Berlin, Land auf, Land ab hier, sind nicht gesellschaftsfähig, nicht gemeinschaftsfähig. Die können auf den Partys hin und her rennen und die können von einer Party, wie jetzt Obama, 10 Partys in einem einzigen Abend und so weiter, die können tanzen auf jeder Party, aber sie sind nicht gemeinschaftsfähig. Der moderne Mensch, der tanzt auf jeder Party, auf jeder Hochzeit, ist aber nicht gemeinschaftsfähig, ist nicht bindungsfähig. Schau doch die Menschen an, die können ihr Wort nicht einmal halten, die versprechen dir und in den nächsten 5 Sekunden machen sie ganz was anderes, denken schon ganz was anderes. Der Mensch ist entwurzelt, hat keine Wurzeln mehr. Und deshalb bringt Gott uns zurück zu den Ursprüngen. Und Wurzeln sind es, was uns mit Nahrung versorgen, als Pflanze, als Baum oder sowas. Wer keine vernünftigen Wurzeln hat, der zittert, wenn die Not kommt, wenn die Dürre, wenn der schon hört, kein Regen die nächste Woche, dann zittert er schon. Man bebt, beginnt schon zu welken. Der Gerechte ist gepflanzt wie ein Palmbaum, sagt die Bibel. Grünt, gepflanzt am Wasser, aber das ist okay. Aber ein Palmbaum hat eine sehr tiefe Wurzel. Und wenn ich so die Bilder sehe, wenn so Hurrikans oder Zyklons kommen, die Palmen biegen sich fast bis zur Erde. Aber sie haben tiefe Wurzeln. Und ganz wenige brechen. Die biegen sich. Und das ist das Kind Gottes, wenn es tiefe Wurzeln in Gott hat, es biegt sich. Auch wenn große Probleme sind, sie beugen sich noch mehr und noch mehr und noch mehr, dann fegt der Wind hinweg und wenn der Sturm vorbei ist, stehen sie wieder auf und wedeln. Das ist Kind Gottes. Du musst verstehen, lernet von der Natur wenigstens, wenn ihr schon nicht aus der Bibel lernen wollt und könnt. Aber die Natur lehrt uns also, je tiefer die Wurzeln, und es gibt Flachwurzler, da kommt ein Windstoß und die kippen alle um, und es gibt Tiefwurzler. Und die Frage ist, was bin ich als Kind Gottes? Flachwurzler oder Tiefwurzler? Flachwurzler, die nehmen alles so auf. Und wir haben ja von der Bibel, da hat keine Wurzel, diese Pflanze, die am vielfältigen Acker, keine Wurzeln, die ging schnell auf. Und diese Flachwurzler, die gehen schnell auf. Halleluja, Lob und Dank. Das sind alle Charismatiker meistens so. Alle so Flachwurzler. Die meisten Charismatiker sind für mich Flachwurzler, die haben keinen Tiefgang. Ich bin so Gott dankbar, dass ich bei den Baptisten meine ersten Gehversuche gemacht habe. Weißt du, Wort Gottes, das steht in der Bibel. Was sagt die Bibel dazu? Und ich bin so dankbar, dass die mich gelehrt haben, steht das auch in der Bibel? Immer wieder. Steht das auch in der Bibel? Ich war so entsetzt. Ich habe gedacht, Mensch, die Leute, die kommen permanent, immer nur Bibel, 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 Bibel. Aber ich bin so froh, dass die haben gesagt, hör mal, bevor du mit uns diskutierst, musst du erst einmal die Bibel durchgelesen haben. Und bevor du ein anderes Buch liest, musst du die Bibel gelesen haben. Und ich bin so dankbar. Weißt du, das hat mich in die Tiefe geführt. Gelesen, nichts verstanden wahrscheinlich meistens, aber trotzdem habe ich es gelesen. Und dann hat mir doch dieser Bruder Heuchelbach geschrieben, lesen Sie Ihre Bibel sehr laut. Oder laut. Und dann habe ich meine Bibel laut gelesen. Und ich habe meine Bibel laut durchgelesen. Zwar manches ausgelassen, ich muss es ehrlich sagen, diese ganzen Stammbaumgeschichten da, wer wen zeugte, was interessiert mich das? Hat mich damals nicht so groß interessiert, aber sonst was alles in der Bibel stand, ich habe laut gelesen und wenn du laut liest, weißt du, das geht in die Tiefe. Das geht in die Ohren, das geht in die Augen, das geht durch den Mund. Und wenn ich heute was suche, weiß ich, aha, ich habe es irgendwo mal gelesen, mein Computer ist gespeichert. Und weißt du, solange dein Computer nicht gespeichert ist, kommt auch nichts raus. Kannst du noch so einen teuren Computer dir besorgen? Du musst dir erstmal speichern mit dem Wort Gottes. Wurzeln, Tiefgang. Der kluge Mensch, der baut sein Haus auf dem Fels. Ein starkes, tragfähiges Fundament. Und das ist so wichtig in dieser Endzeit. Wie Gott uns stärkt in der Not. Gott sagt, hör mal, du baust dein Haus auf ein Fundament. Das Fundament ist Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und dann haben mich die lieben Baptisten getauft. Ich bin bei den Baptisten getauft. Und weißt du, dann sucht mich doch der Pfarrer oder der Prediger, der mich tauft, sucht so ein Bibelwort aus. So furchtbar. Also ich habe gedacht, so salbungsvolles Wort wird er raussuchen. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort? Also, jetzt bin ich schon ein alter Mann. Aber damals der junge Bursche. Und ich habe eines gelernt, mich ans Wort Gottes zu halten. Himmel und Erde vergehen. Die haben keine Grundlage. Aber sein Wort bleibt in Ewigkeit. Halte dich an das Wort Gottes. Und was wir wollen hier auch als Gemeinde, wir sind alles. Wir sind Charismatiker, wir sind Pfingstler, aber ich bin auch ein guter Baptist. Okay, warum? Weil ich möchte von allem das Beste. Und ich möchte nicht nur schwärmerisch sein und nur Halleluja und hopsen. Nein, ich möchte auch Boden unter den Füßen haben. Das ist mir so wichtig. Wenn Stürme kommen, dann hilft das ganze Gehopse nicht. Das hilft nur Wurzeln, Tiefgang. So wie eine Palme bis zu 70 Meter tief in der Wüste aus dem Grundwasser holt das Wasser. Da kann die Dürre kommen, da kann die Wüste kommen. Da kann wochenlang, monatelang, halbes Jahr nicht regnen, kein Problem. Ich hole mein Wasser aus dem Grundwasser. In Zeiten der Not. Stell dich raus, wo dein Haus gebaut wurde. Nicht in guten Zeiten. Deshalb schlechte Zeiten, gute Zeiten morgen. Der kluge Mann baut sein Haus auf ein tragfähiges Fundament. Und nur so kann er die Krisen und Anfechtungen überdauern und überstehen. Er hat zuerst für das Fundament gesorgt. Und deshalb, Bruder, Schwester, sorg für deine Lebensgrundlage. Worauf steht dein Fundament? Du musst dich nicht manchmal wundern, wie Menschen zusammenbrechen, die haben kein Fundament. Und du kannst Gott danken, dass bei dir nicht schlimmer geworden ist, wie es geworden ist. Dass mit deinem Körper noch so gegangen ist oder abgegangen ist, wie es abgegangen ist. Es hätte noch schlimmer kommen können. Denn der Körper ist nichts anderes wie das Spiegelbild der Seele. Dir geht es so oder soll es so gehen, schreibt der Apostel Johannes in seinem Brief, wie es deiner Seele geht. Wie geht es deiner Seele heute Abend? Frag dich mal selber, wie geht es deiner Seele? Mir ist wohl in dem Herrn. Ist es so? Dann wohl dir, brauchen wir gar nicht mehr weitermachen. Dann können wir gleich zur Anbetung übergehen. Mir ist wohl in dem Herrn. Wenn deine Seele verwirrt und durcheinander ist, dann wundere dich nicht, wenn dein Körper auch durcheinander ist. Wenn deine Umstände ringsherum, ja weißt du, wenn du einmal durcheinander bist, ist alles in deiner Umgebung durcheinander, findest nichts mehr. Wenn deine Seele blind ist, dann ist auch dein Körper blind, du kommst nirgendwo mehr zurecht. Wenn deine Seele lahm ist, wenn du unbeweglich bist und faul, dann ist dein Körper auch faul. Er sagt, nein, will ich nicht, mag ich nicht, schmeckt mir nicht. Wenn deine Seele unbrauchbar ist, Schrott, dann wird auch dein Körper unbrauchbar sein. Du wirst mit dir selber nichts anfangen können. Das ist eine Tragödie, wenn Menschen nachher, vor allem Leute, die gearbeitet haben, dann in die Rente kommen und zuerst als Ehepaar waren sie ja getrennt und der Mann war in der Arbeit, kam nach Hause und plötzlich, wenn es kein Hobby hat, keine Freizeitbeschäftigung, kann mit sich selbst nichts mehr anfangen. Was fange ich mit mir selber an? Du solltest wenigstens, wenn du schon nicht an Gott glaubst, wenigstens dir ein Hobby zulegen. Damit, wenn nachher die Zeit kommt, wo du nichts mehr machen kannst, dass du noch etwas hast, wo du dich beschäftigen kannst, Freizeitbeschäftigung. Wenn die Seele keine Beschäftigung hat, weißt du, aber wenn deine Seele Tag und Nacht grübelt und nachsinnt über Gott und über die Welt und über die Ewigkeit und über die Herrlichkeit und über die Dinge des Lebens, ach, da sagst du, oh, wenn ich jetzt pensioniert werde, da werde ich mich auf den Stein hinsetzen und nachdenken, was ist das Geheimnis des Lebens? Träume ich davon. Wenn deine Seele schwach ist, dann ist auch der Körper schwach. Wenn deine Seele eingeengt ist, wirst du auch eingeengt und wirst sehr eng denken und sehen. Da schrieb doch mir jemand einen Brief heute, habe ich im Post gehabt. Dann schrieb, schicken Sie mir ein Bild von Ihrer Gemeinde. Und ich habe zuerst gedacht, dachte ich mir nichts dabei, aber dann ließ ich, weißt du, tragen bei euch die Schwestern Kopftuch oder kommen die Schwestern in Hosen? Im Gottesdienst, das habe ich gewusst, warum die ein Bild von der Gemeinde haben sollte. Weißt du, eine Person, die so gesetzlich, wenn deine Seele gesetzlich ist, dann willst du auch nur gesetzliches Zeug und suchst, wo sind die Perfekten? Als wenn Kopftuch und Hosen einen großen Unterschied machen würde, was in deinem Herzen ist. Das, was in deinem Herzen ist, das ist ausschlaggebend und nicht unterm Kopftuch oder sonst wo. Aber es sind Leute, die haben noch nicht Krisen genug gehabt. Und wer keine Krisen hat, der macht sich welche. So wie du die Stürme innen drin aushältst, wie du in Gott verwurzelt bist, als Tiefwurzler. Ich lass dich nicht, Gott, ich lass dich nicht. So bist du draußen in der Wirklichkeit. Weißt du, was nützt es dir? Und das große Problem in unserer Gesellschaft ist, die Leute versagen zu Hause und wundern sich, wenn sie draußen auch nicht zurechtkommen. Wenn du zu Hause eine Maus bist, dann kannst du draußen nie ein Elefant sein. So wie du zu Hause bist, in der Freizeit, wenn du allein bist, so wie du im Stillen in deiner Kammer bist, so bist du auch draußen. Bist du in deinem Verborgenen stark in Gott, dann vergilt er dir auch öffentlich, draußen. Also diese innere Stärke ist ausschlaggebend für die äußere Stärke. Ich bin immer noch beim Thema, habe mein Thema noch nicht verlassen. Es ist so wichtig, dass dein Körper funktioniert unter dem Gehorsam Christi. Und jetzt will ich noch etwas sagen. Der größte Feind deines Lebens ist nicht der Teufel, das bist du. Der größte Feind deines Lebens, das bist du, wenn du nicht mit Gott übereinstimmst. Das Wort Gottes spricht ganz klar über Feinde und sagt, was Feinde ist. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten, die in deinem Kopf herrschen. Nicht unter dem Himmel, das ist so weit weg. In deinem Kopf, die Gedanken, die so kreisen, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen, hat der gute Hiob gesagt. Das ist, was dich kaputt macht, deine Ängste. Wir werden arbeitslos, wir haben bald kein Geld mehr. Wer bezahlt die Rechnung? Wie geht es weiter? Was ich befürchtet habe, Sieg oder Niederlage entscheidest du hier, in deinem Blechkasten. In deinem Kopf, da werden Sieg und Niederlage entschieden, nirgendwo anders. Nicht in der Gemeinde und nicht im Reichstag, in dir. Du bist der Schlüssel. Deshalb der größte Feind. Wer sich selbst bezwingt, hat die größte Siege in seinem Leben. Er erlebt die größten Siege. Und wer sich selbst nicht bezwingt, erlebt die größten Niederlagen und Schlappen seines Lebens. Dir ist gesagt, Mensch, heißt es einmal in der Bibel. Dein Leben, und das ist die große Tragödie bei uns als nicht erlöste Menschen und halb erlöste und dreiviertel erlöste Menschen, dein Leben wird von vielen Unterlassungen bestimmt, was du unterlässt. Du weißt genau und du lässt es aus. Und du verpasst eins nach dem anderen und du versagst Stück für Stück diese Unterlassungen. Deshalb in Matthäus 10, 17, 18 heißt es, nur aus dem Zusammenhang rausgerissen, hütet euch vor den Menschen. Und das meint nicht dein Nachbar und deine Nachbarin, du bist der Mensch. Hüte dich vor deinem menschlichen Dasein, hüte dich, dass du auf das Menschliche schaust. Oh Herr, das widerfahre dir nicht. Das war menschliches Denken. Und was sagt der Herr? Satan hinter mir. Du siehst, wo der Teufel saß. Im Petrus, zuerst sagt er, vor ein paar Minuten, Matthäus 16, vor ein paar Minuten sagt er, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ein paar Minuten später sagt derselbe Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht, Satan hinter mir. Du siehst, diese extreme Heiliger Geist und Satan, die sitzen in einem Menschen drin. Das widerfahre dir nicht. Weißt du, oh Gott, verschone mich nicht. Und du betrügst dich selbst, wenn du dich an Probleme vorbeimogelst. Oh Herr, verschone mich vor diesem Unfall, verschone mich vor dieser Krankheit, verschone mich vor dieser Schwierigkeit, verschone mich vor dem, verschone mich vor jenem. Weißt du, wenn du willst dich schonen, der alte Mensch, das Fleisch, will sich nichts anderes wie schonen. Aber die Schonzeit ist zu Ende, jetzt ist Jagdzeit. Jetzt wird gejagt. Herr, verschone mich. Und du weißt nicht, wenn du dich so schonst, Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen, die sich schonen. Wir sollten auf die Probleme zugehen, wenn Gott uns ein Problem in den Weg stellt, entweder wir ersticken oder wir knacken es. Wir knacken es, jawohl. Und ich will das. Ich will euch motivieren, Geschwister, wir sollen nicht resignieren vor Problemen. Gott legt uns eine Last auf und er hilft uns, sie tragen. Und Gott will, dass wir diese Last auf die Seite schaffen, dass wir dem Herrn Bahn machen in unserem Leben. Das ist, was Gott will. Herr, das widerfahre dir nicht. Stell dir mal vor, hätte der Herr Jesus auf Petrus gehört, sein Gebet erhört, wir wären heute noch nicht erlöst. Wir wären heute noch nicht erlöst. Herr, das widerfahre dir nicht. Wenn Jesus diesen Satan in Petrus nicht weggeschickt hätte, er sagt, Petrus, du verstehst jetzt nicht, was ich dir sage, das ist okay. Lass mal, hütet euch vor den Menschen. Und zwar vor dem Ego in dir, der sich so drückt und Angst hat, der sich schonen will. Wahre Herrschaft ist sich selbst beherrschen. Deinen Feind erkennen heißt deine Sünden erkennen. Erkenne deine Feinde. Wer ist mein Feind? Ist nicht der Nachbar und die Nachbarn. Leute, hört mit dem Quatsch auf. Du bist der Widersacher. Dein eigener Widersacher in dir. Und weißt du, erkenne deinen Feind, und das heißt, erkenne die Sünde. Sünde, was ist Sünde wieder? Sünde ist, entweder wenn ich Griechisch lese, Zielverfehlung, wenn ich Hebräisch denke, Rebellion gegen Gott. Also, was ist Sünde? Ich verfehle das Ziel. Ich schieße am Ziel vorbei. Oder ich rebelliere gegen Gott. Eins von beiden, wahrscheinlich Hebräisch ist besser. Rebellion gegen Gott. Gott, Herr, das widerfahre dir nicht. Je mehr du gegen Gott ungehorsam bist, gegen Gott rebellierst, desto weniger kann Gott dir helfen. Die Israeliten, ja, immer wieder haben sich so selbst den Weg verbaut. Gott sagte, ihr könnt ins gelobte Land kommen innerhalb von so und so vielen Tagen. Und dann schicken sie Kundschafter raus, und es ist schlecht, wenn du viel weißt. Je mehr einer weiß, desto mehr Probleme hat er. Besser sind so Blam-Blam-Leute, die wenig wissen, die sind dem Reich Gottes viel, viel näher. Die glauben es und so weiter. Aber die haben Kundschafter ausgeschickt. Wie ist das wunderbare Land? Wie wird die Wohnung sein? Wie werden die Städte sein? Wie werden die Weinberge sein? Wie werden die Weiden sein für unsere Viecher und so weiter? Wie wird das alles so sein? Rausgeschickt, alles wunderbar. Aber es gibt feste Städte und es gibt Riesen in diesem Land. Geschwister, das Land ist der Verheißung, ist ein wunderbares Land, aber es gibt Riesen. Und du siehst, was da los ist, und plötzlich schreien die Israeliten, wir können es nicht, wir lassen uns wieder zurück nach Ägypten, wir bleiben lieber hier in der Wüste, egal was jetzt passiert, aber wir wollen uns nicht mit den Riesen anlegen. Gott stärkt dich in deiner Not. Und Gott stellt dir Riesen, und je mehr Riesen du hast, desto mehr Siege hast du in deinem Leben. Herr, wir können es nicht. Deshalb informier dich nicht so viel, lies nicht so viel die Zeitung und nicht so viel Arztbücher und sonst noch irgendwas, was das dich krank macht, letztendlich diese Riesen. Und ja, also wenn ich auf alles gehen würde, was ich weiß, ich dürfte nicht mal aus dem Haus mehr gehen. Zu gefährlich. Könnte überfahren werden, ausgeraubt werden, alles voller Kriminelle, belogen, betrogen werden. Aber es ist gut, dass ich nicht weiß. Und das bedrückt mich dann auch nicht mehr. Und damit werde ich fertig. Je mehr du weißt. Warum? Warum hast du uns rausgeführt? Und das ist, was das Fleisch immer fragt. Warum sind wir hier? Warum bin ich krank? Warum bin ich arm? Warum bin ich schwach? Warum bin ich hier, wo ich jetzt gerade bin? Warum? 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 Und weißt du, was in der Bibel heißt? Das ganze Murrenzeug, das ganze Murren. Ein jeglicher Murre gegen seine eigene Sünde. Nicht warum, 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 warum. Fang an, gegen die Rebellion in dir zu murren. Gegen die Zielverfehlung in dir, diese ganzen falschen Entscheidungen, die du dauernd getroffen hast. Ein jeder murre gegen seine eigene Sünde. Schon ein hartes Wort. Schon ein hartes Wort. Und du wirst merken, dass plötzlich Lösung da ist. Paulus sagt eine ganz interessante Stelle, nachdem er Christ geworden ist. Er sagt, ich achte alles für Kot, auf das ich Christus gewinne. Ich achte alles für Kot. Dein Körper muss bestimmte Dinge ausscheiden, damit er klar und sauber und gesund wird. Dämonen müssen auf natürliche Art ausgeschieden werden. Die vergiften dich sonst. Ich achte alles für Kot. Die ganze Ablehnung, die ganzen Verletzungen, achte für Kot. Alles auf dem Misthaufen. Und dort gehört hin. Wandelt im Geist, wandelt im Glauben, nicht im Schauen und Fühlen und so weiter. Paulus sagt, ich achte alles für Kot. Und in Matthäus 10, als er seine Jünger aussendet, Vers 16, ihr sollt Dämonen vertreiben. Nicht die sollen dich vertreiben, sondern du sie. Gläubige sollen auf Schlangen und Skorpione treten, heißt es weiter. Und ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Euch kann nichts schaden. Das ist also unsere Sendung in diese Welt, ihr Lieben. Und halte dich nicht bei Menschen auf, die nicht glauben, nicht wollen. Wer glaubt, der flieht nicht. Der hat die Waffenrüstung Gottes in seinem Leben. Und dein Körper ist es. Und ich gehe jetzt erst recht hin. Ich gehe und ich klingle jetzt. Und ich sag's den Leuten. Und ich gebe es ab. Ich mache Schluss. Genug ist genug. Dein Körper muss sagen, wo auch sogar Gott oder der Teufel aufhören muss. In Süddeutschland gab es eine Familie, die lesen Bibel rundum. Und die Familie liest es und die sind gerade bei der Bibel lesen, beim Hiob. Und das ist so was Schreckliches, was da kommt, was der arme Hiob alles durchmacht. Dann sagt der Vater, das Kind liest es mittendrin im Lesen, jetzt reicht's, lass uns beten. Bibel ist immer gemacht, jetzt reicht's. Geschwister, und wir müssen auch vielleicht an einen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt reicht's. Teufel, du hast mir genug gestohlen, du hast mich genug beleidigt, du hast mich genug gekränkt, du hast mich genug ruiniert, jetzt reicht's, lasst uns beten. Und wir sehen, was jetzt passiert. Da hören die ganzen schrecklichen Geschichten plötzlich auf. Diese ganzen schrecklichen Geschichten in deinem Leben hören auf, wenn du sagst, jetzt reicht's. Genug. Genug ist genug. Das musst du auch sagen, wenn so Probleme kommen. Widersteht dem Teufel im Glauben. Und zwar fest. Nicht nur so ein bisschen, sondern fest. Was das auch immer heißt. Je mehr du vor Gott stehst, dich an Gott bindest, je mehr Gott dein Leben kontrolliert, je mehr Gott Herrschaft über dein Leben ausübt, desto mehr Herrlichkeit kommt über dein Leben. Jetzt reicht's, lasst uns beten. So, je mehr du auf Gott hörst, desto mehr hören die Umstände, diese komischen Umstände in deinem Leben auf. Je mehr du dich mit Gott vereinigst, desto stärker wirst du. Je mehr du Gott in dir fütterst. Und wie füttert man Gott in dir? Wenn der Herr das Seine bekommt, bekommt der Knecht auch genug zu essen in dieser Geschichte von Jesus. Wenn du Gott gedient hast, obwohl du auf alle vier kommst und ihn trotzdem dienst, obwohl du das letzte Schärflein reinlegst und weißt nicht, wie übermorgen oder morgen oder wie du die Miete bezahlen sollst, du legst es hinein, nachdem der Herr das Seine bekommen hat. Meistens kriegt Gott nie das Seine bei uns. Nachdem der Herr das Seine bekam, nachdem er satt war, nachdem er zufrieden war, dann sagt der Herr zum Knecht, und so jetzt Knecht, jetzt bist du dran. Stärke du dich. Und ich habe in meinem Leben erlebt, wenn du entschieden, entschlossen Gott dienst, sorgt Gott für dich. Ich war junger Pastor, meine Gemeinde konnte mich nicht bezahlen, die konnten nicht mal ihre Miete bezahlen, aber ich habe Gott trotzdem gedient. Und ich habe das Ersparte aufgegessen. Ich habe mehrmals das Ersparte aufgegessen. Dann habe ich habe Autos aufgegessen schon. Du weißt, wie das funktioniert. Man kann Autos aufessen. Ich habe ein besseres Auto verkauft und ein schlechteres gekauft vom Autokino. Und so. Und also ich habe mehrere Autos aufgegessen. Aber ich habe Gott gedient. Ich habe gesagt, ich diene Gott und ich lasse mich nicht von Mangel und Armut und all diesem Zeugs unterkriegen. Ich diene Gott. Dann habe ich so einen VW, Volkswagen, so einen Käfer. Da bricht mir die Achse. Bringe ich in der Werkstatt, aber ich kann das Auto nicht abholen. Die Reparatur kostet 400 Mark, das ist damals noch viel Geld gewesen. Benzin hat damals 50 Pfennig gekostet. So, also können die Dimension ausrechnen. Und ich kann das Auto nicht abholen. Aber ich werde Gott mit Auto dienen oder ohne Auto. Und ich sehe, wie heute so mein Leben noch, so ging es gut und ich habe Gott gedient. Aber ich kann das Auto nicht abholen. Denn der ruft an, wann holen Sie das Auto ab? Ich kann nicht sagen, dass ich hole gleich ab. Also ich bräuchte es dringend, das Auto, aber ich kann es nicht abholen. Ich habe keine 400 Mark. Und du weißt, wie das ist. Und ich habe Freiversammlung gehabt, auf der Straße gepredigt, habe gesagt, Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist herrlich. Ich habe Gott Ehre gegeben auf dem Platz. Und an dem Sonntag hat einer mich sogar mit nicht Tomaten, irgendwas, so Patzen, plötzlich war ich dreckig, also beim Straßenpredigen mit Dreck beworfen, also stand da und ich sage, Gott ist groß und Gott ist herrlich, danke Jesus, abgeputzt und weitergemacht, mich nicht unterkriegen lassen. Der Teufel wollte mich fix und fertig machen und das ist der Moment, wo Gott einsetzt mit dem Segen. Weitergemacht, meine Klamotten ausgewaschen oder im Hemd gepredigt, glaube ich, sowas, irgendwie so in dieser Richtung. Und nach Hause gehe ich kann meine Straßenbahn nicht bezahlen, laufe nach Hause. Und ich danke Gott, dass Gott ein guter Gott ist. Weißt du, wenn du so läufst, du kannst beim Laufen so gut beten. Du glaubst gar nicht, das ist doch die beste Zeit. Auf den Knien schläfst du ein, im Bett schläfst du ein, du kannst gar nicht gut beten. Da ist nach 5 Minuten die andere Gebetszeit zu Ende. Aber wenn ich so laufe und ich musste die ganze, ja, wie viele Kilometer waren es? Bestimmt so 15, 16 Kilometer, wo ich laufen musste von der Versammlung bis nach Hause. Lauf und ich danke Gott, die eine Straßenbahn fährt vorbei. Du könntest drin sitzen, aber du hast kein Geld zum Bezahlen. Aber ich danke Gott. Auf der Straße gepredigt. Also am Tag, an diesem Tag, wo dieses furchtbare Geschehen auch da war und so Spötter und Lästerer da waren, da kommt jemand und gibt mir einen Umschlag, ich stecke ein und ich predige weiter. Und zu Hause ziehe ich den Umschlag, oder meine Frau zieht den Umschlag raus, was ist drin? 400 Mark. Und ich kann mein Auto abholen. Weißt du, wenn du Gott treu dienst und dich vom Teufel nicht unterkriegen lässt, das ist die Zeit, wie Gott dich segnet. In Notzeiten, wenn du nichts mehr hast, wenn es nichts mehr läuft, das ist der Moment, wo der Himmel sich öffnet über dir. Stunde Gottes. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe oder dass der Feind dein Leben kontrolliert oder dich ruiniert. Nein, Gott stärkt dich in Zeiten der Not. Er stärkt dich, wenn in dem Moment, wo du fast drohst zu versagen, fast, also du versagst noch nicht, aber du bist ganz nah davor. Und er kennt deine Schwachstelle, er weiß, wo du fast knickst. Er wird diesen glimmenden doch nicht auslöschen, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Er weiß, wie weit er dich biegen kann, wie belastbar du bist. Das weiß der liebe Gott alles. Der kennt dich durch und durch. Also dieser Gott in dir. Und er wusste ganz genau, wie viel der Hiob ertragen kann. Mehr wie sterben konnte er auch nicht. Jesaja Kapitel 40, 31. Alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie beim Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sie brechen nicht zusammen. Alle, die auf den Herrn harren. Jesaja 40, 31. Und das ist das Geheimnis, wie Gott dir beisteht. Die auf den Herrn harren, dem wachsen neue Flügel, neue Federn. Die gehen aufwärts. Die haben Durchhaltevermögen. Und was ist Sieg? Sieg ist, eine Sekunde schneller zu sein, einen Meter weiterlaufen und vor dem Ziel, wenn du so 10 Meter Lauf mal gemacht hast, weißt du, nicht aufzugeben, weitermachen. Und wenn alle abfallen, nicht auf die anderen gucken, wo jetzt gerade abfallen, weitermachen. Halt dich nicht auf denen, die abfallen, sie werden sowieso nichts gewinnen, aber weitermachen. Das ist diese Botschaft, die heute Abend Gott mir gibt. Weitermachen, das ist das Geheimnis. Gott stärkt dein Unterbewusstsein. Ich muss gewinnen, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Diese Proklamationen, mach davon Gebrauch. Jetzt stehen wieder im Internet, kannst du wieder runterladen oder dir anhören und so weiter. Ich muss gewinnen, ich muss gesund werden, ich muss stark sein, ich darf nicht versagen. Was werden die Heiden sagen, wenn die sehen, der Johannes Matthäus versagt? Der gibt alles auf, der macht Schluss. Der will nichts mehr mit Gott zu tun haben. Die würden jubilieren, in die Hände reiben, aber die würden mich auch vergessen und die Ewigkeit würde mich vergessen. Aber ich weiß ganz genau, ich darf nicht aufgeben. Und ich füttere meinen Gott in mir, mein Gott, ich. Und wenn ich sage, dann meine ich nicht Johannes Matthäus, sondern Gott in mir. Ich, mir ist es egal, ich bin nur die Hülle. Aber Christus in mir, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist, wie Gott uns stärkt, mein Unterbewusstsein. Ich kann's. Und wie oft, da denke ich, jetzt bist du krank, musst im Bett liegen bleiben, brauchst Medizin. Und was machst? Ich stehe auf, komme in den Gottesdienst, nehme Aspirin oder Asphalt-Tablette oder sonst was, kümmere mich nicht, mir ist egal, was die Leute denken, und es ist Schnuppe, und dann stehe ich vorne. Und wenn ich vorne stehe, ist alles vorbei, alles vergessen, und ich gehe auf nach Hause, bin wieder gesund. Wenn du Gott dienst mit deiner Krankheit, mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Fußschmerzen und Armschmerzen und Rückenschmerzen und Magenschmerzen, wenn du Gott trotzdem dienst, nach dem Gottesdienst bist du gesund. Was es auch immer heißt. Dein Gottesdienst ist vielleicht ein bisschen anders wie meins. Wenn du die kranke Frau massiert und gepflegt hast oder wenn du da eingekauft hast und Wohnung geputzt hast und das bei den anderen Leuten und gedient hast, trotzdem, das sind alle Dämonen verflogen. Alle Krankheitsgeister verflogen. Das ist das Geheimnis, was ich dir zeigen möchte und dir helfen möchte, siegreich zu leben. Ich muss schnell weitermachen. Du sollst eine übernatürliche Speise bekommen, dass du in dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte gehen kannst wie Elia bis zum Berg Gottes. Und Gott gibt dir dann eine Leidenschaft. Dein Inneres wird motiviert. Dein Geist wird gestärkt. Mit meinem Gott kann ich's. Die auf den Herrn vertrauen, bekommen. Psalm 65, Vers 10. Deine Bäche sind voll, immer voll mit Wasser, Gott. sagt David. Du feuchtest die Furchen und ebnest die Stollen, du tränkst die Felder und mit Regengüssen und du segnest, was auf ihnen sprießt. Mit guten Gaben krönst du das Jahr, in deinen Spuren lässt du Überfluss zurück. Lass Gott durch dein Leben durchgehen. Lass Gott in deinem Leben stark sein. Lass das Wohlwollen Gottes auf deinem Leben ruhen. Und wenn das der Fall ist, dann bleiben Spuren des Segens zurück. Du erquickst meine Seele, heißt es weiter. Und das ist die Zeit der Heimsuchung Gottes. Du erquickst. Als die Apostel gebetet hatten, haben sie so eine Erquickung bekommen, dass Petrus gesagt hat, weißt du, normalerweise die fleischlichen Menschen würden sagen, jetzt müssen wir uns verkriechen, jetzt muss man still sein, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein, wir dürfen nicht mehr so öffentlich auftreten. Nein, der Heilige Geist hört nicht auf das Fleisch, hört nicht auf die Gefühle, hört nicht auf die hohen Priester, hört nicht auf die Verbote. Der geistliche Mensch, der von Gott motiviert und erfüllt ist, und sie wurden voll des Heiligen Geistes. Morgen ist Freiversammlung und morgen gehen wir raus auf die Straße und wir werden predigen wie Weltmeister. Und Petrus und die Elf traten auf, furchtlos. Ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. So hat er gepredigt, hat es nicht mehr gelassen. Und sie konnten toben, so viel sie wollten. Du erquickst meine Seele. Du stärkst mich. Wenn das Reich Gottes kommt, es ist inwendig in euch. Reich der Finsternis und das Reich Gottes, beides ist in dir. Du hast die Wahl. Und mach dem Reich Gottes Bahn in deinem Leben. Weiter, kommt zum Schluss. Eine kleine Geschichte möchte ich euch noch vorlesen. Eine kleine Geschichte nur. Der französische Dichter Saint-Exupéry ist im Zweiten Weltkrieg abgestürzt als Aufklärungsflieger in Afrika, in der Wüste. Und ja, keine Hilfe weit und breit. Seine Maschine hatte eine Bruchlandung, das, was noch hatte, hat er verbraucht, aber keiner hat ihn gesucht und keiner hat ihn mehr gefunden. Und dann schrieb er in seinem Tagebuch, als er dort war, Nomaden kamen dann nachher vorbei und haben ihn, er war schon halb tot, lag da im Koma und die haben einen Schluck Wasser, Schluck für Schluck, also nicht alles auf einmal, da wäre er erstickt, sondern Schluck für Schluck immer wieder benässt und Lippen benässt und dann wieder ein Schluck und wieder ein Schluck. So haben sie ihn wieder zum Leben gebracht und dann schreibt er in seinem Tagebuch, als er nachher wieder in der Zivilisation zurück war, Wasser, du hast weder Geschmack noch Farbe, man kann dich nicht beschreiben. Es ist nicht nur so, dass man dich zum Leben braucht, du selbst bist das Leben. Du durchdringst uns als Labsal, dessen köstlicher keiner unsere Sinne auszudrücken vermag. Durch dich kehren uns alle Kräfte zurück, die wir schon verloren glaubten. Durch so einen Tropfen Wasser. Du bist köstlicher Besitz unserer Erde. Und das möchte ich auf Gott ummünzen, was dieser Dichter in seinem Tagebuch schrieb. Gott, weißt du, du bringst mich zum Leben in der Krise. So Stück für Stück, Tropfen für Tropfen. Du hängst am Tropf Gottes. Tropfen für Tropfen. Du bringst mich zum Leben. Gott ist solch ein Wassertropfen. Und Gott gibt mir einen Dienst dieser Ermutigung. Und ich möchte einfach durch diese Ermutigung heute Abend einfach dich wieder zum Leben bringen. Jemand schrieb mir heute, ich habe was verschickt oder was weitergegeben, einer dieser Botschaften, die Gott mir gegeben hat. Und dann schrieb mir jemand zurück, ich war gerade dabei aufzugeben. Du musst vorstellen, ich war gerade dabei aufzugeben. Ich dachte, Gott ist nicht mehr länger mit mir, schreibt dieser Mann. Ich bin froh, dass Gott dir diese Botschaft gab, die du mir schicktest. Ich bekam ganz klare Anweisungen, wie es mit mir jetzt weitergehen soll. Das ist auch so, Tropfen in der Wüste. Ich bin dankbar. Oder aus Finnland hat mir heute einer geschrieben, Pastor, danke für die Botschaft. Ich habe diese Offenbarung so dringend gebraucht. Jetzt kann ich weitermachen. Das ist Wort Gottes. Gott gibt uns so eine Spitze, benutzt einen Bruder, eine Schwester, die man gar nicht kennt und die bringen Impulse rüber. Und das sind nur ein paar, ich könnte dir viele vorlesen. Im Rundbrief, jetzt was der Kontakt nimmt, eins mit, da stehen noch viel mehr solche nette Zeilen, nur Zeilen, ich kann euch nicht alles veröffentlichen und geht's nicht, so viel Platz habe ich nicht. Könnte ich Bücher schreiben, aber ihr könnt auch im Internet nachlesen, wenn ihr wollt, in Deutsch und Englisch. So ein Tropfen bringt uns zum Leben. Gott ist der Stärkere. Wenn Gott deine Stärke ist, dann kannst du auf das ganze Pöbelvolk um dich herum verzichten. Gott ist der Mächtigere. Und Gott will dich stärken. Halt dich an dem Herrn. Füttere den Herrn in dir. Und wenn du verzweifelt bist, lies die Bibel laut und so laut und schrei so laut zum Herrn, wie es nur geht. Und Gott wird dir helfen in deiner Not. Als der Elende rief, erbarmte ich mich. Und Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Und es ist gut, dass du keinen Helfer mehr hast. Danke Gott, dass dir keiner mehr helfen kann. Denn dann bist du reif für Gott, für seine Behandlung. Hier Psalm 35, Vers 10. Herr, wer ist so wie du, der du den Elenden rettest vor dem Stärkeren? Und dann Jesaja 54, 17. Keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird Erfolg haben. Und jede Zunge, die gegen dich spricht, wird keinen Erfolg haben, die dich verdammt. Es wird keinen Erfolg haben, sie werden nicht durchkommen und sie werden nicht Recht bekommen. So in diesem Psalm oder in diesem Wort von Jesaja. Gott stärkt dich in Zeiten der Not. Er steht hinter dir. Gehen musst du, Bruder, Schwester. Kämpfen musst du. Das Schwert hochhalten musst du oder die Fahne musst du hochhalten. Gott steht gerade in der Not dir bei, in der Krankheit oder was es auch immer ist. Und da sehen wir, dass er das tut, indem er die Zeit verkürzt. Gott greift in Momenten ein, wo du sagst, alles aussichtslos, es geht nicht mehr. Und er macht die Waffen des Feindes zunichte. Er führt dich aus der Sackgasse heraus, kämpft für dich und du darfst Stilles sein. In dem Moment, wo du nicht mehr weiter weißt, nicht plärren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn du plärrst, heulst und jammerst, kann Gott nichts tun. Bete zum Herrn, sei stille vor dem Herrn, denn Gott arbeitet durch die Stille. Einfach still. Jetzt lasse ich Gott. Jetzt habe ich alles getan. Ich habe Israel rausgeführt. Jetzt stehe ich vor dem Roten Meer. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Und dann ist, sagt der Herr, dann horch, was er in der Stille sagt, heb den Stab hoch. Als wenn es im Stecken da was Gewaltiges drin wäre. Halt den Stab hoch und sprich, Meer teile sich. Wir wollen mal sehen, was jetzt passiert. Egal, wie das passiert ist. Also das ist was Gewaltiges. Es war ein Naturwunder, dass sowas passierte. Und sie gingen trockend hindurch. Du musst stille vor dem Herrn sein. Gott hat dich rausgeführt, Gott hat dich bis hierher gebracht und jetzt wird er dich auch weiterbringen. Gott stärkt dich immer, wenn es nicht mehr weitergeht. Gott stärkt dich, wenn es nicht mehr weitergeht. Gott greift ein, wenn es nicht mehr weitergeht. Bist du schon an diesem Nullpunkt angekommen? Das Countdown läuft. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eins, und dann kommt diese berüchtigte Zahl, diese Null, Zero. Und in dem Moment, wo Zero heißt, gibt es kein Zurück mehr. Da zünden unter dir die Düsen, und dann geht's hoch, dann schnall dich an. Und alle Heiligen mussten Nullpunkte erleben. Der Nullpunkt ist der Punkt, wo Gott eingreift. Bei Zero, bei Null. Du musst zum grauen Zero kommen. Zum Nullpunkt kommen. Egal mit deiner Gesundheit, mit deinen Finanzen, mit deiner Kraft, mit deiner Ehe, mit deiner Familie, mit deiner Arbeit. Egal, Punkt. Ich bin am Ende. Und dann zündet Gott die Raketen, die Drüsen. Und dann dröhnt es und lebst in einer neuen Dimension. So, das ist das Geheimnis eines gottseligen Lebens. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Heiligen Geist schickst. Und wenn Geschwister heute Abend in diesem Countdown Gottes sind und wenn es mit ihnen bergab und bergab und bergab geht, wenn es manchmal aussieht, es geht nicht mehr tiefer, wenn sie den Nullpunkt erreicht haben, tiefer als Null geht es nicht mehr. Herr, und dann zündest du deine Düsen. Halleluja, Halleluja. Und dann geht es mit deinem Volk wie nie zuvor aufwärts. Herr, ich danke dir für alle Krisen. Das kann man fast gar nicht menschlich sagen. Aber Herr, ich danke dir für alle Probleme. Ich danke dir für alle Anfechtungen. Das sind diese Countdowns, die uns zu dem Punkt bringen, wo du uns aufnimmst in deine Herrlichkeit. Und wo wir ein Leben leben in einer neuen Dimension. Ich danke dir für heute Abend. Und ich danke, dass du immer im richtigen Moment rechtzeitig mit den richtigen Mitteln eingreifst. Und können wir dazu Amen sagen? Amen. Amen.